Hallihallo und welcome back zum Off the Path Reisepodcast. Ich bin Sebastian Canaves, euer Host, und das ist heute die 175. Off the Path Podcast Folge mit Alex. Und es ist heute sehr, sehr spannend. Wir sprechen über seine Weltreise, die er letztes Jahr im Corona-Jahr gemacht hat und wie Corona sich auf diese Reise ausgewirkt hat. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sprechen wir fast zwei Stunden. Endlich mal wieder ein Gast live vor Ort bei uns zu Besuch auf Mallorca. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr Infos zu Alex haben wollt, findet ihr ihn unter www.travelaroundtheclock.de oder halt eben auch travelaroundtheclock auf Instagram. Und Bilder von seiner Weltreise findet ihr auf www.offthepath.com/Folge 175. Das ist der Shortlink zur Shownotes. Und ansonsten möchte ich eigentlich nicht allzu viel reden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Alex, Line und mir. So, hallihallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Off the Path Podcast. Heute mal ein bisschen was anderes. Ich sitze nicht vorm PC, sondern ich habe meinen Gast gegenüber. Alex, schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du den ganzen Weg hier auf dich genommen hast. Wir sitzen nämlich hier auf Mallorca und wir sind nicht zu zweit, sondern Line ist auch dabei.
Hi, war gerade eine spontane Entscheidung, dass ich mitmache.
Ja, ich bin auch noch nicht so ganz vorbereitet darauf. Ich bin gespannt, wie diese Folge wird. Nein, die wird natürlich super, weil sie live ist. Das ist nochmal ein riesengroßer Unterschied. Vom PC hat man immer so viel Zeit, sich vorzubereiten und abzulenken. Jetzt nicht, jetzt muss ich mich nein. Ich mache das sehr gerne. Schön, dass du da bist. Schön, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Du bist seit ein paar Tagen auf der Insel. Wir reden über deine Weltreise, aber bevor wir darüber sprechen, wie schön ist Mallorca aktuell, bitte?
Aktuell wunderschön, vor allem noch sehr leer. Heißt, man hat hier viele Strände, fast für sich alleine, kann die Sonne gut genießen. Also von daher sehr schöne Insel, auch zum Wandern, Radfahren natürlich. Bestens geeignet.
Ich habe zuerst überlegt, ob wir diesen Podcast draußen aufnehmen sollen in der Sonne. Es ist heute unglaublich warm. Morgen soll es 21 Grad werden, heute 19. Aber ich glaube, da werden die Störgeräusche vielleicht ein bisschen zu krass. Wir haben guten Kaffee, wir haben Wasser, wir sind gut vorbereitet. Und lass uns anfangen. Wo fangen wir an? Du hast irgendwann mal, also jede Weltreise fängt damit an, dass man eine Idee hat. Dass man einen Traum hat, diese Reise zu verwirklichen. Wann hattest du die Idee und wie lange hat es gedauert, bis du diese Idee auch umgesetzt hast?
Ja, also es war ein ziemlich langer Prozess, würde ich sagen. Wir haben im Frühjahr 2019, beziehungsweise habe ich mit meiner Freundin den ersten Kurztrip gemacht, das war damals noch Belgien, sind dann im Sommer das erste Mal mit einem Mietwagen die Algarve entlang gefahren in Portugal. Und haben danach eben gemerkt, wir möchten sowas einfach mal im größeren Stil umsetzen. Heißt, diese Freiheit zu spüren über einen längeren Zeitraum, vielleicht ohne zu wissen, wann man wieder zurückkehrt, ohne zu wissen, wie es danach auch weitergeht, eben nicht wieder in den normalen Alltag zurückzukehren. Und so ist die Idee dann übers Jahr 2020 immer mehr gereift. Und wir haben dann mit der Planung allmählich begonnen und haben es dann 2021 umsetzen können. Wir mussten es aber auch entsprechend lange vorplanen, weil meine Freundin Jalina zum Beispiel den unbezahlten Urlaub nehmen musste. Sie arbeitet als Krankenschwester und da war es nicht ganz so einfach.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie gebraucht wurde.
Genau, gerade in der aktuellen Zeit war es da auch nicht selbstverständlich, dass sie eben ein halbes Jahr war es dann den unbezahlten Urlaub genehmigt bekommt. Als das dann aber klar war, dann war für uns eben auch trotz der Pandemie klar, dass wir es dann umsetzen wollen, dass wir die Chance eben nutzen möchten und es nicht nochmal nach hinten verschieben wollten.
Das ist ja richtig cool. Ich wusste gar nicht, also die Idee ist vor der Pandemie gereift, aber die Planung war wirklich während der Pandemie. Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht.
Genau, also wir hatten es natürlich alles ein bisschen anders geplant vor der Pandemie, mussten uns dann immer wieder ein bisschen auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Hat aber im Endeffekt ganz gut funktioniert und gehört ja auch irgendwo dazu, dass eben nicht alles nach Plan läuft bei so einer Weltreise.
Ich glaube, das lernt man sowieso beim Reisen, dass nichts nach Plan läuft. Aber ich glaube, da kannst du später auch noch ganz schön viel zu erzählen.
Aber ihr seid, du hast gerade Belgien und Portugal angesprochen, 2019. Wie lange seid ihr zusammen?
Jetzt knapp 3 Jahre.
Also das waren dann die ersten Reisen?
Genau, das waren die ersten.
Ihr habt so 2, 3 Kurztrips, Kurzurlaube gemacht und dann habt ihr gesagt, okay, wir wollen raus, wir wollen eine Weltreise machen, wir wollen das erleben. Und also relativ schnell auch in einer Beziehung, würde ich sagen. Manche Leute sind vielleicht noch ein bisschen schneller, aber relativ früh. Aber ihr lebt schon zusammen, ne? Also ihr seid.
Genau, wir leben zusammen und ich sag mal, ich hatte die Idee auch schon vor der Beziehung und konnte dann Alina relativ schnell damit anstecken, so würde ich es mal nennen. Ja.
Aber ich finde das total spannend. Also ich meine, mitten in dieser Pandemie 2019 ist die Welt noch, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, weiß ich noch
kann
nie.
Kann sich gar nicht mehr vorstellen,
also,
wie das war.
Aber die Welt ist frei und du kannst dich frei bewegen und du hast kein blödes Virus, was dir irgendwie alle zwei Tage deine Planung umwirft. Wahrscheinlich war es so ungefähr. Es war ja für uns schon schwer und wir sind nicht gereist. Wir saßen ja 2020 das ganze Jahr zu Hause. Wir haben ja gar keinen einzigen Flug oder so genommen. Also und in dem Zusammenhang zu verreisen ist natürlich, oder zu planen ist richtig schwer.
Ich frage mich auch, wo fängt man überhaupt an bei der Planung? Also recherchiert man erstmal, man hat ja eine Idee im Kopf, wo soll es hingehen? Dann recherchiert man wahrscheinlich, kann ich da überhaupt hin? Wie funktioniert das? Wart ihr zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar nicht vollständig geimpft? Oder, also das ist ja auch noch so eine Frage, ne? Mit der Impfung, das fing ja 2020, ich weiß das gar nicht mehr, Mai oder so,
naja,
fing es doch erst an, ne?
Nein, 21, das Jahr drauf. Also,
ach, sogar erst. Ach,
du hast ja, du hast ja 2019, ist alles gut.
Stimmt.
So
ja,
im November, Dezember fangen die ersten Gerüchte über ein Virus in Wuhan an. Im Januar fängt dann in Bayern
bei uns in der Nähe
bei
damals
Autozulieferer,
war
Autozulieferer,
ja.
Vaeco ist das nicht, war
weiß
ich jetzt nicht.
Von Garmisch, wo wir mal leben.
Also da ist das erste Unternehmen, wo die ersten Mitarbeiter infiziert sind und in Quarantäne gehen, das war im Januar und dann Februar ging es ja ziemlich schnell und am Freitag, den 13. März, das war der Tag, wo dann Deutschland, Europa und die Welt gesagt haben, okay, fuck, wir haben hier echt ein riesengroßes Problem und wir machen
Lockdown,
am
ne?
Montag,
ja.
14, 15, 16. März die Welt zu. In dem Moment wart ihr ja eigentlich schon mitten in der Planung und alles, was ihr geplant habt, war doch eigentlich für den Arsch.
Genau, so war es. Wir hatten uns natürlich eine grobe Route überlegt, haben überlegt, wie viel Geld werden wir brauchen, um ein halbes Jahr reisen zu können. Und um mal zwei Beispiele zu nennen, Australien und Neuseeland standen ganz oben bei uns auf der Bucketlist.
Bei wem nicht, ne?
Genau, wollten wir unbedingt ein paar Wochen noch mit dem Camper dann bereisen. Dann wurde aber relativ schnell klar, dass Australien vermutlich nicht funktioniert, auch Neuseeland, weil beide Länder eben ja ziemlich
bis heute
streng umgehen.
Heute, warte mal, nächste Woche macht Australien auf.
Ah, nächste Woche.
Nächste Woche.
Gut. Nächstes Reiseziel wäre dann auch schon fest. Nee, genau. Und dann mussten wir uns natürlich gefühlt jeden Monat irgendwie neu anpassen, haben dann irgendwann auch gesagt, okay, wir lassen die Routenplanung einfach erstmal völlig außen vor, setzen uns als erstes Ziel. Namibia war es damals. Und danach schauen wir einfach, wo wir hin können, wie es überhaupt machbar ist, weiterzureisen. Und ja, so
also ihr habt, ich habe hier eure Route, ihr habt Namibia, Norwegen, Thailand, Mexiko, USA, Südafrika. Norwegen ist jetzt nicht das typische Weltreiseland, weil das macht man einfach so zwischendurch, wenn man zu Hause ist. Ich weiß, warum ihr es gemacht habt, aber dazu kommen wir gleich.
Aber Namibia ist eigentlich fast also für uns nicht und viele haben es nicht auf dem Schirm als Startpunkt, aber es ist eigentlich
naja,
vor allem ist das ja
die Reihenfolge, ne? Also Namibia, Norwegen, Thailand, Mexiko, USA, Südafrika.
Ziemliches Zickzack.
Naja, die Reise fängt dort an, wo sie aufgehört hat. Also das macht einfach überhaupt
ja, stimmt,
gar keinen Sinn.
Südafrika war
ne?
am Ende nochmal.
Aber das ist halt eben genau, das ist Corona. Das ist der Corona-Effekt. Das ist einfach so, ja, ich glaube, The Sunnyside hat den Hashtag Weltumzickzackung.
Ja,
Weltumzickzackung-Reise oder irgendwie sowas. Ihr habt diesen Hashtag gekapert, weil das genau das ist, was ihr gemacht habt. Ihr seid wirklich durch die Welt im Zickzack. Da ist überhaupt kein Plan. Aber du hast ja gerade gesagt, ihr habt die Route einfach mal außen vor gelassen. Namibia war euer Start und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Habt ihr ihr wart 4 Monate unterwegs? Habt ihr das von Anfang an geplant, dass genau 4 Monate sind? Oder ist die Reise jetzt kürzer oder länger ausgefallen als vorher geplant?
Ja, die Reise ist am Ende ein bisschen kürzer ausgefallen als geplant. Also wir hatten ursprünglich ein knapp ein halbes Jahr geplant, wollten natürlich vielleicht 2 Wochen vorher wieder zurück sein, bis Alina wieder arbeiten muss, dass sie nicht direkt von Weltreise wieder quasi in den Job zurückgeht, sondern auch mal...
Habt ihr ja richtig gemacht, habt ihr ein bisschen Zeit gehabt, genau, um euch einzuleben. Genau. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu.
So ist es, leider. Waren dann im Endeffekt ziemlich genau 4 Monate unterwegs und haben, wie du schon gesagt hast, auch aufgrund der Pandemie beziehungsweise der unvorhersehbaren Lage dann quasi da aufgehört, wo wir auch angefangen haben, nämlich im südlichen Afrika.
Dann kommen wir doch mal direkt zum Anfang. Wie kamt ihr denn dazu Namibia? War das von Anfang an euer Plan, Namibia als erstes zu machen? Oder warum habt ihr euch für das Land als Start eurer Reise entschieden?
Naja, weil Off the Path super geile Bilder 2017 geteilt hat. Natürlich nicht, nein.
Aber so ganz falsch liegst du damit nicht. Das war tatsächlich so, wir haben uns überwiegend bei verschiedenen Reisebloggern eben informiert, welche...
bloß, du liest noch andere.
Ja, vielleicht. Natürlich bist, nicht so intensiv.
Ich möchte da einmal kurz zwischen...
Wir haben Alex ja noch gar nicht so richtig vorgestellt.
Darauf wollte ich jetzt nämlich gerade hinaus. Also ich meine, es gibt ja eine kleine Pre-Roll, aber vielleicht gibt es die auch nicht, das weiß ich nämlich noch nicht. Aber weil du gerade andere Reiseblogs angesprochen hast, du führst ja auch einen tollen Reiseblog seit deiner Weltreise. Travelaroundtheclock.de, da veröffentlicht ihr... Eure Reisen und mittlerweile auch ein bisschen mehr als Reisen, sondern ihr seid ja auch ins Vanlife eingestiegen und teilt da aktuell gerade eure ganzen Ausbauten, mit denen ihr fertig seid. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ist eine sehr geile Entscheidung, Vanlife und Europa mit dem Wagen zu entdecken. Genau, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, dass du ja auch einen Reisenblog führst und dich natürlich auskennst, wer alles überall war und natürlich die besten Infos, die du schon rausgesucht hast.
Genau, aber es war tatsächlich so, dass gerade bei Off the Path die Reiseberichte, Bilder, Impressionen generell aus Namibia dann doch Lust auf mehr gemacht haben.
Oh.
Ja, und wir eben
darf
dann...
Darf Kaffee auch trinken.
Ja, aufpassen, dass er nicht kalt wird. wir dann einfach erstmal entschieden haben, gut, Namibia soll jetzt erstmal der Startpunkt sein. Wir möchten es mit Auto und Dachzelt bereisen. Aus finanziellen Gründen haben wir dann uns da auch erstmal nur für den Norden entschieden, weil es eben erstmal nur für 2 Wochen geplant war. Ich glaube, es ist nicht ganz so günstig, die Autos unten auch zu mieten für einen längeren Zeitraum. Aber wir wollten eben unbedingt zumindest, also vor allem in den Etosha Nationalpark, das war ein ganz großer Punkt auf unserer Bucketliste, da auch mal eine Selbstfahrer-Safari eben.
Das finde ich total spannend. Also, dass du dich dafür entschieden hast und dass ihr habt mit Asco wahrscheinlich gemietet. Und die sind ja auch super Autos, sind ja auch unser Partner, wenn wir jetzt unser OCP-Abenteuer in 2 Monaten machen. Aber ihr habt eine Selbstfahrer-Safari gemacht. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es war das allererste Mal in Afrika für euch.
Genau.
Richtig. Ihr habt noch nie eine Safari gemacht. Hast du schon mal einen Elefanten vorher gesehen, im Zoo vielleicht?
Genau, da vielleicht irgendwann mal vor etlichen Jahren, aber nein, im Wildlife noch nicht.
Okay, aber du weißt, wie ein Elefant aussieht.
Jetzt ja.
Du weißt, wie eine Giraffe aussieht. Du weißt, wie ein Zebra aussieht. Aber so das, was eine Safari ausmacht, dieses Wissen von einem Guide, das hast du ja bei so einer Selbstfahrer-Safari nicht. Ich will darauf hinaus, ich finde das total spannend. Wie war das für dich, so ohne einen Plan zu haben, also ich meine, gut, okay, jetzt lass mal sagen, Off the Path hat einen guten Job gemacht, einen guten Beitrag geschrieben, weiß ich jetzt nicht. Also der Beitrag ist wirklich schon lange her. Wir korrigieren ihn, wir verbessern ihn auch jedes Mal immer wieder und wir werden nach der nächsten Reise ihn auch wieder verbessern. Aber wie ist das, mit seinem eigenen Wagen, mit Dachzelt in so einem Land, was so richtig fernab von dem ist, was man eigentlich kennt, da durch diese Schotterpisten lang zu brettern, tut man ja nicht, die piepen ja die Autos, wenn man zu schnell wird. Und dann entdeckt man zum allerersten Mal, was war das erste Tier, was ihr gesehen habt im Etosha?
Zebras.
Wie war das?
Sehr schwer in Worte zu fassen erstmal. Also war ganz schwer zu realisieren im ersten Moment, dass man jetzt tatsächlich diese Tiere da sieht, wo sie eben ihren natürlichen Lebensraum haben. Und es war irgendwie dann, obwohl es dann irgendwie nur 3 Zebras waren, für uns schon das totale Highlight. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, was noch alles kommt in den nächsten Tagen. Und irgendwann war es dann, muss man dann auch fairerweise sagen, also immer so das Gefühl, der Mensch stumpft dann doch sehr schnell ab.
Und total unfair. Ist das nicht total, ist das total, ist das so schrecklich? Nach 3 Tagen ist dir ein Zebra egal.
Genau. Ja.
Da willst du nur noch den Löwen. Das ist
Wahnsinn. Ja, genau, so war es dann tatsächlich bei uns.
Impala. What the, who cares about an Impala?
Ja. Genau so war es. Also das, man gewöhnt sich dann doch sehr, sehr, sehr schnell an die Tiere, die dann irgendwie sehr oft auftreten. Klar, Elefanten, auch Giraffen waren dann immer noch was Besonderes. Ja, und du hast eben schon angesprochen, wir haben es eben ohne Wissen oder ohne Guide gemacht und komplett auf eigene Faust im Etosha. Nachträglich würden wir es vielleicht zumindest einmal auch an einem Tag eine geführte Safari mit einem Guide machen, weil wir eben zum Beispiel keine Löwen gesehen haben. Ja, das war natürlich jetzt rückblickend dann doch so ein kleiner Wermutstropfen.
Naja, kann sich auch aufs nächste Mal freuen.
Genau.
Also hier ein kleiner Tipp fürs nächste Mal. Also auf gar keinen Fall eine geführte Tour im Etosha machen. Mit den öffentlichen, also Safari-Unternehmen, dem NVR, Namibian Wildlife Resorts heißen die, glaube ich. Die sind ziemlich, ziemlich schlecht. Da musst du halt schon in ein privates Game Reserve. Da sind wirklich die gut ausgebildeten Guides drin, die wirklich viel Wissen haben und sich sehr viel Zeit nehmen. Wir haben einmal so eine geführte Tour im Etosha gemacht. Nee, nicht im Etosha, wo waren wir da? Im Krüger,
das war auch schon nicht sehr gut.
Nee, das war der absolute Horror. Das war so eine Nachtsafari mit 20 Personen.
Wir waren in so einem Riesen.
Das war ganz schrecklich. Und das ist halt das ist da ähnlich. Und also entsprechend für die, die jetzt zuhören und für dich fürs nächste Mal. Also mach das in einem privaten Game Reserve. Ich würde sowieso immer erst einen privaten Game Reserve zu machen, also eine geführte Tour zu machen und darauf zu achten, worauf die Guides achten. Weil das siehst du nämlich, also wenn du eine Nacht irgendwo bleibst, dann hast du in der Regel 2 Game Drives. Da hast du einen Sunset Game Drive und einen Morning Game Drive. Und naja, das reicht zwar nicht, meiner Meinung nach, aber es ist genug, um einzusteigen in die Materie und du wirst sehen, was für unglaublich krasses Wissen die haben. Und wenn du da durch diesen Etosha durchfährst, ohne einen Plan, wenn das Zebra das erste Tier ist, was du gesehen hast, dann sind da ungefähr 100 Tiere gewesen, die du nicht gesehen hast, bevor du das Zebra gesehen hast. Und das ist halt das Krasse. Geht um diese ganzen Tiere zwischendurch, die du da siehst. Ja, wie du merkst, ich bin da sehr leidenschaftlich, was diese Tiere angeht. Wir wollen ja auch unbedingt noch unsere Safari-Ausbildung machen. Ich weiß nicht, wir haben so, wie viele Safaris haben wir in unserem Leben schon gemacht in den letzten Jahren?
Genug und Anläufe, diese Ranger-Ausbildung zu machen, hatten wir auch schon einige, aber da hat uns auch Corona den Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. So viel sei gesagt, wir haben schon die Malaria-Tabletten gekauft und die sind nur noch bis Ende 2023 haltbar und bis dahin müssen wir das erledigt haben.
Ja.
Die waren nämlich sehr teuer.
Ja. Aber du hast gerade auch angesprochen, wie krass der Mensch abstumpft. Es gibt verschiedene Arten von Menschen. Menschen, die abstummen und Menschen, die nicht abstummen. Meine Mutter ist ein Mensch, der nicht abstummt. Meine Mutter ist eine ziemlich lustige Story. Wir waren im Shamwari Game Reserve in Port Elizabeth, Südafrika. Und wir sind da rein, haben unseren Guide kennengelernt, er hat ein bisschen geredet, Jeran, und dann sind wir halt sofort ins Auto gestiegen und sind zu unserem Camp. Also das war halt auch so Camping. Also es war jetzt nicht gelodged, sondern wir haben halt im Busch gecampt für ein Wochenende. Und ich glaube, wir waren eine Minute im Auto. Na, sagen wir eine Minute im Busch. Und da schreit meine Mutter auf. Ich will jetzt nicht im Mikro schreien, weil sonst.
Sie schreit sehr laut und sehr hoch.
Sehr, sehr laut und sehr hoch und sehr euphorisch und alle sind so, wow, hat die gesehen, wir sind doch gerade erst eingestiegen.
Jeran hat wo ist der mehr Elefant? Oder weniger
wo ist der Löwe?
Eine Vollbremsung
ja, wo
gemacht
ist das,
und what did you see?
Was? Und dann sagt die, oh, look, what is it called? Sie ist so voll aufgeregt. Wie er so, was sieht sie? Schildkröte, Turtle. Und alle so, ach du Scheiße. Und Jeran war so, okay.
Er war so, tell your mom that she's not allowed to do this again, because if we see an elephant or something bigger or dangerous quite a mess.
So, wenn die so reagiert bei einer Schildkröte, wie reagiert die denn bei einem Elefanten? Und das ist ziemlich lustig, wie halt so. Aber ja, grundsätzlich, ich verstehe absolut, was du sagst, wenn du sagst so, ja, Zebra ist halt am Tag 3, weil da so viele sind, nicht mehr so spannend. Und wenn du dann Löwe gesehen hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch so reagiert, so, oh, wow. Wir hatten das Glück, dass wir welche gesehen haben.
Ja,
ne?
Auch ziemlich fette.
Im Etosha. Die hatten gerade ein Gnu zerlegt. Ja. Lagen noch neben dem Gnu.
Ja, Ja, und die waren richtig fett. Ich habe noch nie so fette Löwen gesehen.
Ja. Eure Tour im Etosha, wie war das? Ihr seid reingefahren, Ukakuello wahrscheinlich, da zum allerersten Mal gehalten?
Genau, also wir haben 2 Nächte im Etosha Village, also vor dem, ich glaube es sind 2 Kilometer vor dem Eingangstor verbracht.
Draußen, ja.
Genau. Und sind dann erstmal den ersten Tag quasi, den ersten vollen Tag reingefahren, abends wieder raus. Und quasi.
Ist das günstiger, wenn man da nicht drin übernachtet?
Nein, und ich hatte sogar den Eindruck, dass durch die Pandemie die Preise auch deutlich gestiegen sind. Also wir hatten uns vorher auch informiert, was die eigentlichen Einfahrtspreise im Etosha sind. Und wir hatten gefühlt fast doppelt so viel bezahlt. Also ich glaube, es waren 350 namibianische Dollar oder so.
Man muss immer ein bisschen aufpassen und da genau lesen. In Südafrika und Namibia, da unterscheiden die zwischen einheimischen Preisen und Touristenpreisen. Und manchmal, wenn man schnell googelt, sieht man den einheimischen Preis und denkt, oh, ist das günstig. Aber der Touristenpreis ist eigentlich auch noch vergleichsweise günstig.
25 ja. Euro oder irgendwie sowas pro Tag, glaube ich.
Genau, ich glaube nur, wir hatten noch vorher uns ein bisschen auch informiert und hatten irgendwie immer günstigere Preise gefunden, konnten es jetzt nur erklären, vielleicht durch die Pandemie, dass dann die Preise eben auch ein bisschen angehoben wurden für Touristen, aber sind dann am ersten Tag so ein bisschen erstmal rund um dieses Einfahrtstor alles abgefahren, also so ein Zentrum würde ich jetzt sagen, des Parks. Und dann am Tag drauf zum Halali-Camp. War jetzt nicht die schönste Campsite, aber...
Halali ist im Osten, ne?
Genau, Osten. Also die Campsite an sich war jetzt relativ unspektakulär, denn du hast eben schon gesagt, diese, ich glaube, staatlichen Campsites sind das auch im Park. Die sind jetzt nicht besonders, aber sie hatten eben zum Beispiel, das war schon ganz cool, ein eigenes Wasserloch. Und da haben wir dann abends auch, ich weiß gar nicht mehr, ein paar Stunden gesessen und haben dann irgendwie 6 oder 7... Nashörner auch gesehen, ein paar Hyänen, die sich dann...
Ich meinte nicht die Campsite, sondern ich meinte die, wenn du Safari, die Guides, wenn du eine Safari mit denen machst, dann sind die oft nicht so gut ausgebildet wie die halt in privaten Reservaten arbeiten. Ich finde die Campsites im Etosha, finde ich da absolut Hammer. Also ich meine, klar, ist einfach nur Schotter oder nicht mal Schotter, ist einfach nur Sand, wo du dein Auto drauf parkst. Aber dass fast jede Campsite ein Wasserloch hat, ist halt mega geil. Du sitzt da im Ukakuello, was ja beleuchtet ist nachts mit Rotlicht, das Wasserloch, und da war der im Ukakuello, in diesem zentralen, in dem ersten? Also wenn du reinfährst, das erste?
Nee, also im Park haben wir nur im Halali.
Ah, okay. Das ist zum Beispiel total, also das ist riesig. Das ist eine Massenveranstaltung. So viele Autos stehen da. Aber es ist halt total cool, wenn du da in diesem Wasserloch sitzt und da in dieser Bank, und dann, da sind voll viele Elefanten bei uns vorbeigekommen. Nashörner,
ne?
Zebras und Giraffen und Schakale waren nachts im Camp. Das ist total krass. Wir sind aufgewacht von diesem Geschrei, und dann habe ich das Dachzelt aufgemacht und mal mit der Taschenlampe rausgeleuchtet, und habe ich überall Lichter, also unterm Auto.
Das
so
ist
gesehen.
Ja auch nicht richtig abge... Doch,
ja,
es ist schon
ist ein bisschen
abgesperrt,
aber
die kommen halt,
die kommen
durch,
halt da rein. Und natürlich kommen die da rein, weil halt überall Essen und so weiter
Essensreste
ist. Essensreste.
Man muss aber auch sagen, also im Etosha selbst gibt es auch nur die öffentlichen Camps.
Nee.
Also nur die von der Regierung...
Nee.
Betriebenen. Und dann gibt es sehr viele Lodges, die genau am Rand vom Etosha sind.
Ja,
aber
kann sein,
im Nationalpark selbst gibt es nur diese Camps, die von der Regierung betrieben werden. Und die befinden sich, glaube ich, alle an einem Wasserloch tatsächlich.
Ja.
So viele sind es auch gar nicht. 4, 5. Eine noch ganz
ja, ich
am
weiß
Osten.
Nicht. Es gibt noch Olifantros, auch so richtig cool.
Im Westen,
das ist da,
ja,
wo wir halt letztes Mal waren und auch jetzt auf der Leserreise sind, auch total geil. Wir sprechen schon seit über 20 Minuten und wir haben gerade nur Namibia angesprochen, und wir haben auch nur Etosha angesprochen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Wird vielleicht ein bisschen längere Folge. Aber ich finde das spannend. Also wenn man an so eine Sache rangeht, und das ist ja auch total geiler. Ist das eigentlich ein krasser Einstieg in so eine Weltreise, kulturell? Also schon, oder?
Ich glaube, kulturell gar nicht mal, weil Namibia ja schon sehr viele deutsche
aber
nicht
das
Wurzeln,
ist halt so,
aber...
Ich meine, erst mal, ist schon...
Landschaftlich und Tierwelt sicherlich, aber habt ihr mal ein namibianisches Radio gehört?
Nee, muss ich tatsächlich sagen, haben wir nicht.
Also
total,
wir haben es mal gemacht,
total,
und die
geil.
Sprechen das perfekteste Hochdeutsch, das ich je gehört habe. Also besser als jeder Hannoveraner.
Ja, also wir hatten auch Campsites, die von Deutsch oder ja, von deutschen Einwanderern oder die schon länger eben da leben.
Nee, die keine Deutsche sind, oder?
Doch auch.
Ach, hast du gefragt, ob die aus Deutschland sind?
Genau. Ah, okay. Also waren auch Deutsche. Aber es gab natürlich sehr, sehr viele, die zumindest gebrochenes Deutsch auch so gesprochen haben. Also das hat man schon gemerkt, dass Namibia eben eine ehemalige deutsche Kolonie eben war. Und ja, es war eigentlich als Einstieg gar nicht so extrem für uns. Also klar, wir hatten, glaube ich, gar keine Zeitverschiebung oder ist eine Stunde?
Je nachdem, welche Jahreszeit du bist. Wenn du jetzt in der Winterzeit bist, dann hast du eine Stunde Unterschied.
Genau, ich glaube so. Also wir waren ja im August, Winterzeit Namibia. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, aber es war zumindest maximal eine Stunde. Also von daher war da der Einstieg auch schon relativ einfach.
Kein Jetlag.
Genau,
Seid ihr über Nacht geflogen dann?
Genau.
Ah, ja, das ist eigentlich
Nachtflug
das Beste,
und dann
ja.
Konnten wir eigentlich direkt durchstarten. Ja, man hatte eben immer mal wieder Kontakte zu Deutschen, war dann auch ganz angenehm, auch wenn man, also einfach in der Kommunikation auch natürlich, wenn man irgendwas Bestimmtes gebraucht hat, gerade am Anfang, dann auch immer nochmal in Deutsch sich eben, unterhalten zu können. Von daher da, also jetzt, klar, kulturell hat man dann immer wieder ein bisschen gemerkt, gerade wenn man dann die Straßen lang gefahren ist und einfach das ganz andere Leben da sieht, mit wie wenig die Menschen da wirklich glücklich sind, das war schon... Also bewegt einen dann auch ein bisschen nachhaltiger, weil man eben sieht, dass wenn dann einfach Wasser, muss ja echt sagen, von A nach B geschleppt wird, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann ist das schon, da setzt da schon ein Denkprozess ein, wie sehr, sehr gut es uns dann doch in Europa geht.
In dem Sinne ist das ja im Vergleich zum Rest eurer Route auch das krasseste Land gewesen, oder? Also...
Genau, also kulturell auf jeden Fall, ja.
Meinst du jetzt vom Entwicklungsstand?
Also, oder? Ja, genau. Ja. Ja.
Also ich meine, Norwegen ist natürlich ein kompletter krasser Kontrast. Das ist ja manchmal auch ein Kontrast zu Deutschland. Und dann Thailand.
Manchmal,
okay.
Absolut, würde ich sagen.
Also Norwegen ist schon echt...
Da kann ich gleich noch eine Anekdote zu
erzählen. Ist schon krass. Aber ja, es ist schon echt irre. Also ihr habt Etosha gemacht. Was habt ihr dann noch gemacht?
Wir sind dann hoch zu den Epupa Falls, also ganz im Norden oben.
Grenze zu Angola, oder? Die sind das?
Genau,
die?
Der ja. Fluss Kunene heißt da, glaube ich. Das ist die Grenze quasi zwischen Angola. Caprivi ist, glaube ich, im Nordosten.
Und Nordosten.
Aber wir waren mehr im Nordwesten.
Und da dann die Skeleton.
Genau. Die Skeleton Coast runter, cool. Spitzkoppe und dann Walvis Bay, Swakopmund, genau.
Wie schön war die Spitzkoppe? So.
Ja, wunderschön. Also es ist der Hammer.
Eine meiner Lieblingscamps.
Die Landschaft drumherum, die Spitzkoppe selbst, gerade wenn dann noch abends die Sonne noch drauf scheint, wenn sie untergeht, glüht richtig. Also sieht aus, als würde der Berg quasi dann da glühen. Also es war schon extrem
faszinierend. Also es ist kein hoher Berg, die Spitzkoppe, für alle, die noch nicht ganz wissen oder noch nicht wissen, was das ist. Aber man nennt die Spitzkoppe auch das Matterhorn Namibias aufgrund der sehr speziellen Form. Also es ist fast wie eine Pyramide, ne? Also es ist nicht sehr hoch. Wir reden jetzt nicht von einem 3000 Meter hohen Berg. Aber was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass Namibia größtenteils auf einem Hochplateau liegt und alleine schon Windhoek auf was, 1000 Metern liegt?
1000
also
irgendwas.
Sehr hoch.
Wusstest du das?
Das war mir so nicht bewusst.
Ne?
Also du über
1000
Meter. Du denkst halt, so Namibia ist flach.
Genau, ja. Also wirkt ja auch so, wenn man durchs Land
geht. Ist ja auch eigentlich flach,
und das ist voll flach, aber es liegt halt einfach auf dem fucking Hochplateau und es liegt einfach auf 1000 Meter. Also ich müsste mal tatsächlich richtig nachschauen.
Natürlich dann die Skelettküste und
Swakopmund. Gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich mein Handy weggelegt.
Natürlich nicht mehr auf 1000 Metern, aber man fährt auch eine Strecke tatsächlich bergab, man merkt es halt nicht so, weil die Dimension, es ist nicht wie in den Alpen, die auf einmal hochragen, sondern es geht, glaube ich, es erhöht sich relativ langsam. Es gibt ein paar Stellen, wo man da das Hochplateau oder das Escarpment, wo man das sieht. Und das fand ich auch sehr spannend, als ich das erste Mal gelesen habe.
So, Wissen zum Glänzen.
Yes.
1655 Metern.
Ist
Windhoek.
Windhoek, Wahnsinn, sogar fast 2000. Ja. Also wenn ihr jetzt Alex Gesicht sehen würde, der ist wirklich erstaunt gerade.
Das ist doppelt so hoch wie Garmisch.
Ja, es ist wirklich, gibt es in Deutschland einen Ort, der so hoch liegt? Ich glaube nicht.
Naja, die Zugspitze ist halt
höher.
Nein, ein Ort. Achso,
nee. Es gibt keinen Ort, der auf 1600 Metern liegt in Deutschland.
Das ist wirklich total krass. Ne? Also du bist
niemals
immer noch
du bist da gewesen, du bist da lang gefahren und du merkst einfach nicht, auf was für einer Höhe du die ganze Zeit bist. Also es ist halt quasi wahrscheinlich so, wie wenn du halt irgendwo da in Südamerika bist, Bogota nicht, aber da gibt es ja ganz viele Orte, wo du einfach, Cusco, wo du einfach so richtig, richtig hoch bist, wo du halt richtig lange brauchst, um halt dich zu akklimatisieren. Und am Ende ist Windhoek oder Namibia auch so ein Ort, wo du vermutlich ein bisschen Zeit eigentlich brauchst, um dich an diese Höhe zu akklimatisieren. 1,7.
Das ist schon krass.
Ja, ist so. Also damit hatten wir jetzt Gott sei Dank gar keine Probleme mit dem Akklimatisieren, aber
hast du auch nicht. Also Höhenkrankheit und so ein Zeug hast du eigentlich erst so ab. Was sagt der offizielle, der Alpenverein?
Ich glaube ab 2.500.
Frühestens.
Ja, ist halt krass, wenn man ja von der Spitzkoppe, glaube ich, sind es noch 2 oder 3 Stunden bis Walvis Bay, circa.
Bay, ja.
Und dann ist man ja quasi auf Meereshöhe und alleine da merkt man ja überhaupt nicht, dass
das
jetzt so krass bergab geht.
Aber die Spitzkoppe liegt ja, also die Campground der Spitzkoppe liegt ja schon gar nicht mehr so hoch. Das ist, meine ich, das Plateau, die Grenze ist schon etwas weiter, aber da haben wir jetzt leider alle nicht die Ahnung.
Nein, aber hey, immerhin
aber
wissen wir,
Google
dass Namibia
liegt neben
so,
uns.
So Spitz.
Aber ihr seid dann von den Wasserfällen, ihr wart ja im August da. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, so regenreich ist der August, glaube ich, nicht. Ne? Das ist ja ein sehr trockener Winter in Namibia. Waren die Fälle beeindruckend? Also ich habe tatsächlich gerade gar kein Bild im Kopf von denen. Ich weiß, dass es die gibt und dass die auch nicht klein sind. Aber erzähl doch mal, wie sehen die aus, wie hoch sind die, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, weil ich glaube, die wenigsten haben von denen schon gehört. Man kennt die Victoria-Fälle und.
Ja, also sie waren jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich auch der Jahreszeit geschuldet. Nicht sonderlich beeindruckend, haben auch nicht so viel Wasser geführt, weil eben ja komplette Trockenzeit ist im August. Also wir haben auch in den 2 Wochen keinen Tropfen Regen mitbekommen oder gesehen. Von daher war eigentlich, muss man wirklich sagen, das eigentliche Highlight war eigentlich schon fast die Anfahrt. Also das war über eine wahnsinnig beeindruckende Landschaft. 3 Stunden für, ich glaube, 100.
Was für eine Landschaft? Also Sebastian und ich waren noch nicht da oben im Nordwesten Namibias. Also ich finde jede Landschaft in Namibia beeindruckend, aber die sind ja unterschiedlich. Also was wir gesehen haben, ist hauptsächlich Wüste, Stein, Sandpisten. Und Salzpisten, was hast du da oben vorgefunden, vor allen Dingen im Vergleich zur restlichen Region?
Also es war relativ bergig, die Anfahrtsstrecke. Also es ging immer wieder tatsächlich hoch, runter, durch tausende von Schlaglöchern gefühlt. Und es hat so ein bisschen ans Kaoko-Feld erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr da schon wart.
Nee, wie sieht das aus?
Also es ist einfach nur eine extrem bergige Region, wo man aber trotzdem, wenn man mal auf einem dieser Hügel oder Berge steht, eine extrem geile Aussicht einfach hat, also extreme Weite vor sich und es wirkt total beeindruckend. Also das war wirklich, hat sich total im Kopf festgesetzt, dieses Bild, weil wir da auch während des Sonnenuntergangs quasi durchgefahren sind.
Das Licht in Namibia ist natürlich auch der Hammer. Ich stelle es mir schon bildlich vor, wie schön das gewesen sein muss.
Und dann haben wir halt alleine am Camp, es war das Pupa Camp, und nochmal drauf zurückzukommen, du hast eben schon gesagt, wie unterschiedlich das Land auch ist, auch landschaftlich. Also es wirkte dann oben wirklich so wie ein Paradies, so mit Palmen, dem Fluss, Sand. Also überhaupt nicht das, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment dran denken würde in Afrika oder Namibia. Wenn man natürlich weiter südlich fährt, Spitzkoppe, ist dann
sieht
quasi
ganz
davon
anders aus, ja.
Komplett anders. Etosha auch wieder komplett anders. Also man fährt durch so viele unterschiedliche Landschaften.
Es
das ist so
ja auch ein Riesenland, Namibia, ne?
Genau.
Und das darf man natürlich nicht unterschätzen. Aber der Wasserfall, wie hoch ist der?
Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie hoch ist
der. Der breit oder eher hoch?
Keine Ahnung, ich nerv nur die Waschmaschine.
Du hörst eine Waschmaschine im Hintergrund.
Ist die an?
Ja, das kann gut sein. Ich höre die nicht.
Sorry für all die zuhören und das nervt. Hat wer vergessen, die auszumachen.
Aber man muss zugeben, so beeindruckend waren jetzt die Pupa-Fälle nicht. Deswegen, glaube ich, habe ich da auch jetzt keine Zahlen zur Höhe oder Breite im Kopf. Vielleicht wirkt es anders, wenn man zur Regenzeit vor Ort ist.
Ja.
Gut, lass uns mal Namibia jetzt mal abschließen, denn
wir haben noch ein paar Länder.
Das zieht sich.
Ich würde aber doch eine Frage noch zu Namibia gerne stellen, also weil wir ja eigentlich auch immer noch Corona haben und ihr zu Zeiten von Corona da lang gereist seid. Habt ihr euch eingeschränkt gefühlt? Habt ihr euch gut gefühlt? Wie war das vor Ort? Musstet ihr Maske tragen? Wurde viel Desinfektionsmittel angeboten? Wie haben die Einheimischen auf euch reagiert? Ich habe viel über Namibia und Namibianer gehört, die sich unendlich gefreut haben über Touristen, die hergereist sind, weil Namibia ist nun mal auch sehr vom Tourismus abhängig. Wie habt ihr das wahrgenommen, in dieser Zeit dort zu sein? Also ihr habt natürlich jetzt keinen Vergleich, wie es sonst ist, aber ihr könnt sicherlich trotzdem, kannst du erzählen, wie es war, wie du es ja empfunden hast.
Also für uns war es natürlich eine super Erfahrung, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn es natürlich für die Einheimischen alles andere als gut ist, wenn der Tourismus so ausbleibt. Wir hatten ganz viele Campsites, auch bekanntere Campsites, fast für uns komplett alleine. Also es war wirklich richtig, richtig cool, dann einfach einen Riesenstellplatz für sich zu haben da. Und bei den Einheimischen war es tatsächlich so, sobald die ein Auto gesehen haben mit dem Dachzelt obendrauf, sind die Kinder irgendwie direkt die Straße entlang gelaufen, haben gewunken. Also es war schon, da hat man schon gemerkt, die freuen sich oder haben sich wieder gefreut, dass die ersten Touristen wieder ins Land gekommen sind. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass unfassbar gastfreundliche Menschen dort sind und haben gar keine schlechten Erfahrungen oder sonst irgendwas gemacht. Also wir können es nur jedem raten, dorthin zu reisen. Es war die Gastfreundlichkeit, ja. Also wir hätten es nicht so extrem eingeschätzt. Gerade eben, ich finde immer den Kontrast, wenn man sieht, was wir haben zum Leben, was dort die Menschen haben zum Leben, und wie glücklich und gastfreundlich die trotz allem sind, es ist schon faszinierend.
Ja, genau das habe ich von einigen Leuten gehört, wie sehr die sich unten gefreut haben und wie wichtig es ist, dass man ja weiterhin reist.
Kannst ja sehen, wie sehr sich die Kanadier gefreut haben, als wir kurz nach Grenzöffnung da waren. Und dann kannst du ja vorstellen, wie sehr ein Land wie Namibia sich dann freut, wenn halt eben eine der wichtigsten Einkommensquellen, wieder zurückkehrt. Das ist jetzt, wie lange her? Das ist ein halbes Jahr her, ne? Also die Regeln sind jetzt aktuell, glaube ich, noch ähnlich.
Genau, also die waren damals schon nicht ganz so extrem in Namibia. Also klar, Maske tragen war, wie es jetzt hier auch ist, ganz normal.
Ja, ihr musstet einen PCR-Test
vor der Anreise,
in Frankfurt,
genau.
Also vor Einreise. Ihr seid wahrscheinlich Frankfurt-Windhoek geflogen mit Eurowings Discover.
War Lufthansa, aber genau, zu dem Zeitpunkt war es noch Lufthansa. Ja. Also.
Und genau, PCR-Test bei der Einreise, Visa on Arrival, ziemlich easy.
Und das
easy.
Hat alles gut funktioniert vor Ort, war nicht chaotisch?
Da war alles sehr gut organisiert, ging relativ schnell alles über die Bühne dann am Flughafen. Und ansonsten, wie gesagt, gab es da keine größeren Einschränkungen.
Sehr
ich glaube,
cool.
Zu den Einschränkungen kommen wir jetzt, wenn
kleine
wir darüber
Einschränkung
reden.
Gab es jetzt allerdings bei der weiteren Reise. Ihr seid dann nämlich auf eurer Welt um zig Zackung.
Habt ihr einen ordentlichen Zickzack eingelegt?
Seid ihr wieder zurück? Denn ihr wolltet eigentlich nach Thailand und Thailand hat gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Zumindest nicht aus Namibia.
Genau, also das war dann so das erste Mal, wo wir komplett alles umplanen mussten.
Wo Corona wirklich mal präsent war.
Genau, also
wirklich.
Da muss man eigentlich sogar noch weiter vorne anfangen. Wir wollten eigentlich von Namibia schon nach Südafrika. Zu dem Zeitpunkt gab es aber, ich weiß gar nicht, welche Variante es damals war, die da.
Delta wahrscheinlich?
Delta, ich weiß
Delta,
gar nicht mehr.
Ja.
Delta hat unserer Ranger-Ausbildung auch einen Strich durch die Rechnung.
Genau. Und
einmal schon jedenfalls.
Dann wurde Südafrika auch zu dem Virus-Variantengebiet erklärt, nicht nur von Deutschland, sondern von
leider der
ganzen
Welt sehr unfair wieder und behandelt worden. Genauso
nee,
wie
das
bei
war,
Omikron.
Das war Omikron. Oder so.
Ja, aber
Delta
auch damals.
Auch.
Genau,
Delta
also,
war auch.
Und das war dann eben, mit einem extremen Risiko verbunden, sollen wir jetzt nach Südafrika, weil wir dann nicht wissen, ob wir überhaupt noch irgendwo hinkommen. Und ja, dann wollten wir nach Thailand und auch das ging nicht so einfach. Thailand, beziehungsweise ganz Südostasien hat teilweise auch jetzt noch sehr strikte Einreiseregeln und die haben dann eine Liste aufgesetzt mit 20 oder 30 Ländern, glaube ich, waren es, die eben berechtigt sind oder die Menschen aus diesen Ländern sind berechtigt einzureisen. Namibia war da natürlich nicht mit drauf.
Aber das war erst, als ihr in Namibia wart, ne? Wo Namibia auf diese Liste drauf kam und man muss ja nochmal, du wolltest gerade
nicht drauf kam.
Also. Genau, ja. Und es war ja sowieso jetzt nicht so einfach, nach Thailand einzureisen. Ich glaube, bis jetzt ist es auch noch sehr streng und man muss
die
einige
haben immer noch
Auflagen.
Das Sandbox,
genau.
Also ich glaube,
vielleicht
jetzt haben die halt nicht nur Phuket, sondern jetzt haben die auch noch Koh Samui.
Mehrere, Koh Samui habe ich jetzt auch gehört.
Ich glaube, Koh Phangan oder dieses Surat Thani ist, glaube ich, die große Region da.
Surat Thani, die Region.
Also die, genau. Und ist auch verkürzt mittlerweile.
Und was habt ihr alles gemacht im Vorfeld, um eigentlich nach Thailand reisen zu können, was dann ja leider nicht funktionierte? Aber da war ja einiges, was ihr erledigen musstet.
Genau, also erstmal war ja klar, dass es eben nicht funktioniert von Namibia aus. Und auf dieser Liste waren dann ja sehr viele europäische Länder, was jetzt natürlich für uns absolut nicht perfekt war, da wir ja eigentlich nicht nach Europa wollten während der Weltreise und haben uns dann entschieden, okay, Norwegen ist einfach ein super geiles Land, wenn wir jetzt eben nach Europa müssen, um diese Zeit dort abzusitzen, sage ich mal, man musste 21 Tage in einem dieser Länder gewesen sein, dann machen wir Norwegen. Und so kam es dann, dass wir quasi wieder von Namibia zurück nach Europa bzw. Norwegen geflogen sind und haben dann da, ja, auch da lief dann wieder was schief, im Endeffekt 4 statt 3 Wochen verbracht, bevor wir dann endlich nach Thailand konnten.
Ja, dazu kommen wir auch nochmal gleich. Also ihr seid dann, was war dann, im August war das oder so?
Genau, das war Mitte August.
Kurz nachdem wir da waren, ne? Ich glaube, wir waren im Juli da und dann seid ihr kurz daraufhin darüber geflogen. Und ihr habt alles mit dem Mietwagen gemacht, von Oslo aus. Jetzt ganz kurz deine Route.
Genau, wir sind von Oslo in Süden gefahren, Richtung Kristiansand.
Genau. Ja.
Dann an die Westküste quasi, bis nach Bergen und dann durch die Mitte wieder zurück. Also ja, so den Süden, diese klassische südliche Route, sage ich mal.
Die habt ihr in 3 Wochen gemacht. Der August, wie war das wettertechnisch?
Also wir waren total überrascht. Wir hatten, glaube ich, einen Tag Regen und ansonsten nur Sonne und 20
Glück,
Grad.
Ja.
Wir hatten auch einfach so wahnsinnig so scheiße viel Glück.
Was ganz anderes erwartet vorher halt auch.
Ja, es ist einfach wirklich total irre. Und es ist ein traumhaftes Land, ne? Ich meine, jetzt ist nicht, natürlich nicht die Nummer eins, nicht das Nummer eins Land für Weltreisen. Also ich meine,
es backt ja auch einiges vom Budget.
Warum
ab.
Seid ihr nach Norwegen gereist? Also
ja, weil wir einfach wussten, dass landschaftlich mega viel zu bieten hat. Wollten auch, wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, dann eben auch zur Trolltunga, Preikestolen, diese Klassiker, die man.
Aber ich meine, warum? Also du bist auf Weltreise. Ihr habt ja schon ein bisschen aufs Budget geachtet. Warum seid ihr nach Norwegen gereist?
Ja,
Welche Länder waren denn noch zur Auswahl auf der Liste für Thailand?
Ansonsten waren jetzt eben auch nicht wirklich reizvolle Länder, sage ich jetzt mal, für uns auf der Liste. Also Portugal waren wir, Spanien ist jetzt für uns kein Land, wo wir dann…
Entschuldigung.
Also, ja, 3 Wochen dann während einer Weltreise bleiben möchten. Aber Skandinavien oder die skandinavischen Länder generell haben uns generell, also immer schon interessiert. Und dann haben wir halt gesagt, gut, auch wenn es jetzt natürlich vom Budget schon einiges abzwackt.
Wie viele Wochen hat euch das gekostet? Also am Ende der Reise, wie viele Wochen ist die Weltreise weniger gewesen wegen Norwegen?
Ich würde schon schätzen, 5 bis 6 Wochen waren es.
Oh.
Also wir waren ja im Endeffekt 4 Wochen in Norwegen und Norwegen ist ja nochmal teurer. Also glaube ich, kann man so, also roundabout würde ich jetzt 5, 6 Wochen sagen, wo man hätte woanders verbringen können.
Ja, ja, voll. Also ich meine, mit dem Geld, was du in Norwegen ausgibst, kannst du halt in Südafrika oder Namibia oder selbst Thailand,
doppelt
wo du hin
so
wolltest, oder
bleiben.
Auch Mexiko wahrscheinlich, da war ich schon lange nicht mehr. Aber super viel Zeit verbringen. Allein der Mietwagen kostet eine Niere und dann halt irgendwie, ja gut, wenn du einkaufen gehst, hält sich noch in Grenzen, aber Airbnbs und solche Sachen, ihr habt Airbnbs gemacht, ne?
Genau, ausschließlich Airbnbs, ja.
Ja, und das ist nicht günstig.
Nee,
Essen
also,
gehen ist vor allen Dingen echt teuer.
Was haben euch die 3 bzw. 4 Wochen gekostet?
Ich glaube, grob überschlagen müssten es pro Person 1.700 so rum gewesen sein. Also ja. Es waren knapp 3.500 Euro.
Was hat Namibia gekostet?
War ähnlich teuer, weil wir ja also mit den Flügen mussten wir den Hinflug, haben wir damals einzeln gebucht und den Rückflug ja auch, weil es ja nicht geplant war. Das waren ja schon 1.600, der Mietwagen. Glaube ich, an die 2.000 Euro auch für diese 2 Wochen.
Wow,
also war schon einiges weg nach diesen 2 Stops.
Das ist wahrscheinlich der Corona-Effekt, ne?
Genau, also das haben wir eben auch gemerkt. Wir wussten natürlich, dass sowas immer wieder passieren kann während so einer Weltreise, während der Pandemie. Klar, hat dann natürlich immer ein großes Loch ins Budget gerissen. Trotzdem sagen wir, gerade Norwegen, also hat uns da auch einfach so fasziniert, dass wir es nicht bereuen, das gemacht zu haben. Natürlich hätten wir es nicht gemacht, wenn es unter normalen Umständen alles abgelaufen wäre.
Hier, also Norwegen ist ein faszinierendes Land, also total.
Und vor allen Dingen auch wieder ein Riesenkontrast zu Namibia.
Total Kontrast zu Namibia, ne? Also das eine ist alles Sand und braun und das andere ist halt grüner geht's nicht.
Vor allen Dingen im Süden, ja.
Grüner geht's nicht. Aber ich werde nicht vergessen, wie uns diese, welche Wanderung war das? Die zum Preikestolen?
Die teuerste Wanderung unseres Lebens war die
Trolltunga.
Trolltunga-Wanderung.
Habt ihr die gemacht?
Ja, die haben wir auch gemacht.
Aber ihr seid mit einem Mietwagen, ihr konntet normal parken, ihr habt keinen Campingplatz gebraucht und solche Sachen?
Ich glaube, es war
ganz oben.
P2. Nee, den mittleren.
Und
ich glaube, dann sind wir mit dem Shuttlebus hoch, genau.
Okay. Also uns hat die Wanderung,
ich glaube, 200, 300
Euro gekostet.
Ja, ist krass. Also wir haben auch da gestanden, haben vorher ein bisschen recherchiert und haben gedacht, ist das jetzt nur fürs Parken und für den Shuttlebus? Also ja, war wirklich so, wir konnten es irgendwie gar nicht glauben, aber wollten halt die Wanderung einfach unbedingt auch machen.
Ihr habt die an einem Tag gemacht, ne?
Ja, wir haben sie an einem Tag gemacht. Beim nächsten Mal würden wir es auch, wie ihr es ja auch gemacht habt, mit Zelt machen. Gut, hatten wir gar nicht dabei. Aber ja, also war schon beeindruckend.
Aber es lohnt sich.
Es ist eine
trotzdem,
gigantische,
ne?
Wanderung. Also. Es ist wirklich schön. Und wenn du dann am Ende halt dann wieder zurückkommst, dann du fühlst dich einfach so geil, weil es war so schön und der Anstieg am Anfang ist schon anstrengend, aber danach geht's ja eigentlich.
Ja, also das war, also bei mir ging's, Alina wird mich wahrscheinlich jetzt hassen, aber die war da schon kurz. Also der Anstieg, wie du sagst, sind glaube ich die ersten 2-3 Kilometer, da geht's richtig bergauf und da war es bei ihr schon fast so weit.
Aber ich
gesagt,
hatte
jetzt
auch
ist
an dem
jetzt
Tag,
Ende. Voll
ich war,
fertig, es war bei uns auch richtig
das
heiß.
Das habe ich auch noch nicht erlebt.
Die, Alina hat die war knallrot, die ich konnte gar nicht mehr. Das habe ich selten erlebt, also normalerweise rennt die wie eine Gazelle von mir weg und ich bin immer so.
Aber an dem Tag war auch ich echt etwas angeschlagen und der Anstieg war schon krass. Und
aber
dann,
es lohnt sich einfach, wenn man dann da auf dieser Felszunge steht und runter auf diesen See schaut. Also
das ist schon
Wahnsinn, wirklich
absolut.
Wahnsinn. Die Farbe, so ein richtiges Türkisblau, die Sonne drauf, wenn die Sonne drauf fällt, also es war echt gigantisch.
Was habt ihr noch erlebt in Norwegen? Oder was waren eure Highlights?
Die Highlights neben der Trolltunga waren klar der Preike Stolen, wobei jetzt die Wanderung selbst da jetzt nicht sonderlich
weg. Ist ja eigentlich nur ein paar Treppensteigen
hoch.
Feldstufen hoch.
Trotzdem ist es natürlich sehr beeindruckend, da oben zu stehen. Gerade an dieser Kante dann, wenn man dann ja doch mal nach unten guckt.
Also tatsächlich fand ich die Aussicht mit dem Liseflot fast schöner als beim Trollturm. Also noch spektakulärer. Ne? Ist schon sehr, sehr, sehr schön da oben. Also wann habt ihr die gemacht? Zu welcher Uhrzeit? Ihr seid auch hin und zurück, ne?
Genau. Also wir sind sowohl Trolltunga und Preike Stolen frühmorgens los.
Frühmorgens.
Ich glaube um 6 oder so war es, sind wir losgegangen und waren dann, ja gut, Trolltunga ist ja ein bisschen länger, aber waren dann immer gegen Nachmittag
wie
zurück.
Viele Leute waren dann da?
Ja, auf dem Preike Stolen war es schon extrem voll. Ja. Also da hat man gemerkt, da sind auch viele mit Hunden, mit teilweise sogar mit Kinderwagen oder sowas.
Ach, krass.
Hoch. Also, ja? Also haben sich dann tragen lassen teilweise.
Ja.
Also es hat mich dann auch verwundert. Aber auf der Trolltunga war dann mehr los, als ich dachte, weil ich jetzt nicht genau wusste, wie
das
viele nehmen
auch,
diesen
hatten
Weg.
Das hatten wir auch erlebt, genau. Also ich hatte auch nicht gedacht, dass Trolltunga so viel los, also es war super leer bei uns, aber es war trotzdem spannend zu sehen, wie viele Leute uns entgegengekommen sind. Wir sind ja abends oder nachmittags hingewandert, um den Sonnenunter- und Aufgang dort zu erleben. Und wir sind losgegangen, da sind uns quasi die letzten Leute entgegengekommen, weil sonst fährt irgendwann kein Shuttle mehr. Man muss da zeitlich irgendwann zurückkommen. Und da war ich schon erstaunt, genau wie du sagst, dass dafür, dass der Weg doch deutlich schwerer und anstrengender und auch wirklich so beschrieben wird als sehr, sehr schwer, was er jetzt nicht wirklich ist, da waren dann doch viele Leute dabei, auch mit Kindern, auch eher Leute, die nicht so fit aussahen oder mit ganz kleinen Hunden. Das fanden wir schon echt spannend zu beobachten.
Ja. Ihr seid ja nach den 3 Wochen in Norwegen, wolltet ihr dann endlich in das Land, wo ihr eigentlich aus Namibia hinreisen wolltet, ohne Norwegen. Und das hat aber nicht so ganz geklappt.
Genau, also um in Thailand einzureisen, musste man damals relativ viele Dokumente vorher besorgen oder Bedingungen erfüllen. Das waren, man musste die 3 PCR-Tests im Rahmen des Sandbox.
3?
Genau, also einen bei Ankunft am 6. Tag und am 13. Tag.
Ja,
so
und
war es
einen
damals
Vorabreise
noch.
Wahrscheinlich.
Genau, und
ja,
einen Vorabreise in Norwegen noch machen. Und da hat es dann beim ersten Versuch nach Thailand zu reisen auch dran gehapert. Also wir waren, ich würde jetzt mal schätzen, ich glaube es waren 40 Stunden oder so vor Abflug zum PCR-Test.
Ja. War das so ein Express-PCR-Test? Oder
normaler innerhalb von 24 Stunden und damit hatten wir eigentlich schon auch sehr, sehr viel Puffer, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und wir haben dann am Flughafen immer noch kein Testergebnis gehabt, haben dann, ich glaube, 3-4 Mal versucht, dieses Unternehmen, ich weiß nicht, ob ich jetzt nenne.
Oh, kannst du.
ich glaube, Eurofins heißt es, glaube ich, kontaktiert in Norwegen. Die haben dann auch versucht, alles Mögliche in Bewegung zu setzen. Aber es war wohl so, dass die alle Tests aus einer Stadt, also Oslo war es damals, ab einem bestimmten Zeitpunkt eben auswerten und jetzt nicht nach einzelnen Tests schauen können. Und dann war es so, dass Alinas Testergebnis kam, glaube ich, eine halbe Stunde, bevor der Check-in-Schalter zugemacht hat. Und meiner kam 15 Minuten zu spät.
Nein, ach du Gott.
Ja, und dann steht man da und ich glaube, es war so mit der schwierigste Moment der Weltreise, weil wir dann echt gar nicht wussten, was wir jetzt tun.
Wie enttäuscht ist man da?
extrem.
Frustriert.
Also, genau, sehr frustriert. Es geht einem sehr, sehr viel durch den Kopf. Auch, muss man auch ehrlich sagen, finanziell natürlich, weil man.
Money.
Genau, man musste alles vorab bezahlen. Also PCR-Tests, das Quarantänehotel. Man durfte sich ja auf Phuket frei bewegen, aber man musste das Hotel für 2 Wochen buchen.
Ja.
Das musste ja auch zertifiziert sein vom thailändischen Gesundheitsamt, glaube ich. Und ja, der Flug natürlich auch. Und zu dem Zeitpunkt war dann erstmal so, ist für uns so eine kleine Welt zusammengebrochen.
Also ich glaube, ich hätte geheult in dem Moment.
Es hat nicht viel gefehlt.
Ist das so?
Genau.
Oh Gott, shit.
Ja, und dann hatten wir aber Glück, dass unsere ersten Airbnb-Hosts aus Oslo, mit denen sind wir sehr, sehr freundschaftlich damals schon auseinandergegangen. Die haben wir dann kontaktiert, ob sie quasi ja, uns nochmal für eine Woche aufnehmen können, weil wir nicht wussten, wir müssen alles neu beantragen, alles neu regeln.
Gott. Ach krass, du kannst einfach nicht sagen, okay, scheiße,
ich verschieb das
da
um 2 Tage.
Ich fliege jetzt einfach mal.
Nee, und genau das war das Problem. Also man bekommt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Dokument hieß. Es war, man musste so ein Dokument ausfüllen, da musste man alles angeben. Abflugsdatum, Sitznummer, Ankunftszeit. Und die Bearbeitung, dass man es neu ausgestellt bekommt, hat immer bis zu 3 Tage gedauert. Also mindestens. Und wir wussten jetzt nicht, haben wir es in 3 oder 4 Tagen. Also geben wir uns lieber eine Woche, bevor sowas nochmal schief geht.
Oh no.
Also es war extrem frustrierend damals. Dann sind wir eben eine Woche da geblieben.
Aber ihr habt euch entschieden, ihr macht weiter. Es war jetzt nicht so, dass ihr gesagt habt, jetzt reicht's, jetzt müssen wir schon Norwegen machen und jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter.
Dann fliege ich halt eben nach, gibt es noch viele andere Länder.
Genau, nur wir haben dann gesagt, gut, wir haben jetzt Norwegen gemacht, um nach Thailand zu kommen und da soll es jetzt, ja, jetzt erst recht. Und dann hatten wir im Endeffekt auch, ja, Glück, sage ich mal, der Flug konnte dann einfach umgebucht werden um eine Woche.
Das ist
dann
ja
auch,
nett, also
genau.
Ihr seid eigentlich quasi No-Show-Up und trotzdem haben sie euch das nicht berechnet.
Genau,
und
also wir,
das ist ja sehr
kulant. Die haben auch gar nicht irgendwie groß nachgefragt. Das
Welche
ging, also
Airline
da ist,
war
aber
das?
Auch eine geile Airline, Qatar Airways.
Also muss ich wirklich sagen,
ich liebe Qatar Airways, ich liebe Qatar Airways, die Airline selbst,
also da hätten wir auch nicht mit gerechnet, dass so unkompliziert.
Also ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, bin auch ein bisschen überrascht.
Aber
ich fliege wirklich gerne mit Qatar Airways. Ich fliege ja nicht mehr so viel, aber.
Also die Airline selbst war auch auf unserer Weltreise, glaube ich, mit Abstand die beste. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich eine gute Airline. Und ja, beim Hotel war es dann ähnlich. Da hatten wir dann auch mehr oder weniger durch Zufall, Glück. Wir haben es wohl damals auch so gebucht, dass man bis 24 Stunden vor Ankunft nochmal kostenfrei stornieren konnte. Haben wir dann gemacht und haben es dann quasi für eine Woche später nochmal neu gebucht. Also auch das ging dann, sag ich mal, ohne Kosten für uns vonstatten.
Also das ist mir jetzt auch aufgefallen in den letzten 2 Jahren, wie kulant die Stornierungsbedingungen bei vielen sind.
Bei vielen.
Nicht bei allen, man muss genau hinschauen.
Manche greifen halt richtig zu. Also da gibt es halt auch echt viele, die das, ich meine, ich verstehe das ja auch, das ist ja Geld. Also ich meine, wenn ich ein Hotel bin und halt ein Zimmer blockiere, und bis zu 24 Stunden vorher halt die Cancellation halt anbiete, dann habe ich halt, und das halt passiert, dann habe ich ja kein Geld.
Ich glaube, die Möglichkeit besteht aber, weil einfach nicht so viele buchen und natürlich genug frei ist.
Ne? Wenn ich
dann
aber
lieber
das Geld
so
haben möchte,
als,
dann muss ich es
ja,
halt eben anbieten. Ja, aber es gibt halt eben echt viele, die halt eben nicht so kulant sind und dann halt wirklich, ja.
So, und dann wart ihr dann wirklich nochmal eine Woche in Oslo tatsächlich auch. Auch eine sehr teure Stadt, aber ihr habt euch wahrscheinlich selbst versorgt, oder? Also ich glaube, wir haben einer der teuersten Burger der Welt haben wir in Zürich und in Oslo gegessen. War sehr lecker, aber auch sehr teuer.
Ja, also ich muss echt da nochmal einfach ein rieses Dankeschön unserer Hosts damals sagen, weil die haben uns quasi jeden Abend angeboten, ob wir mitessen möchten oder so. Die hatten richtig Mitleid, sage ich jetzt mal. Wir wollten es eigentlich gar nicht, aber ja, die haben sich einfach da nicht überreden lassen.
Aber das ist
lassen.
Doch auch das Schöne am Reisen. Immer wenn was passiert, eigentlich die Menschen sind total toll.
Unfassbar hilfsbereit. Ja.
Was man auch beim Reisen lernt, A, Pläne funktionieren eh nicht und B, man kriegt eigentlich immer Hilfe und es gibt eigentlich wenig Menschen, die scheiße sind und die meisten wollen helfen und sind hilfsbereit und freuen sich. Und das war ja jetzt auch echt von euch nicht geplant und es ist eine besondere Situation und da ist es doch auch schön zu sehen und zu lernen, dass man sich selbst auf Leute, die man gar nicht richtig kennt, irgendwie dann doch verlassen kann. Das finde ich immer das Tolle auf Reisen, was man mit was für einer Gastfreundschaft und Unterstützung man eigentlich rechnen kann.
Voll, immer wieder, egal
da
wo.
Da hast du ja auch deine Geschichte, ne? Aber die haben wir schon so oft ausgepackt, die lassen wir jetzt mal.
Aber immer und überall, also das ist echt immer richtig, richtig gut.
Und dann wart ihr eine Woche da, habt alles neu beantragt, das war kein Problem. Hat die Regierung in Thailand da auch nicht nachgefragt, was da passiert ist, ob es einen negativen Test gab oder so?
Nee, hat das eigentlich gar nicht interessiert. Sag mal, wenn man nicht ankommt, kommt man halt nicht an. Also ist denen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sogar noch eher.
Und wie teuer ist das da dann in Thailand, diese ganzen Tests zu machen? Wie teuer ist so ein Quarantänehotel? Oder es ist ja kein richtiges Quarantänehotel, aber ich meine, Thailand an sich ist ja jetzt preisgünstig.
Also das Konzept,
im Vergleich.
Also das Konzept ist ja eigentlich ziemlich clever, ne?
Ja.
Also Phuket ist ja eine Halbinsel oder eine Insel. Das Sandbox-Programm besteht darin, du fliegst Phuket International an, musst einen Direktflug haben und machst einen PCR-Test bei Ankunft, musst in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist. Und sobald das negativ ist, darfst du dich frei bewegen, musst allerdings auf der Insel bleiben. Für den Fall der Fälle, dass wenn irgendwas ist, alles halt irgendwie so in der Insel bleibt und kontrollierbar ist.
Deshalb die Insel, ja.
Und dann,
klar.
Dann darfst du erst nach 14 Tagen deine Weiterreise planen. Also bis dahin musst du halt im Hotel bleiben.
Also man dürfte nach der Quarantäne und nach einem Negativtest jetzt nicht ein anderes Hotel buchen.
Du darfst nicht, du darfst nicht nach Bangkok oder so.
Ja, ja.
Oder nach Chiang Mai oder wo auch immer. Oder nach Phi oder so.
Aber nach den 2 Wochen hätte man woanders
nach hingedorft? Nach 14 Tagen darfst du dann weiter. Oder? Korrigiere mich, wenn ich
falsch liege. Alles komplett richtig. Nach 14 Tagen darf man sich dann auch in ganz Thailand quasi frei bewegen.
Ja, ist schon ein cleveres Konzept.
In diesem Paket sind diese 3 PCR-Tests inklusive. Ne? Also Ankunfts-PCR-Test.
Naja, inklusive, was zahlt
man? Naja, inklusive, also man bezahlt die halt.
Ja,
also
ja.
Ankunfts-PCR-Test, dann irgendwann in der Mitte und dann am Ende nochmal.
Genau, nur die mussten wir auch selbst buchen. Also es hat nicht das Hotel gemacht, sondern da gab es eine Website für, da konnte man sich dann die Zeit auswählen, das Datum. Und ja, die mussten wir dann vorab buchen und Hotel halt separat. Bei den Hotels war es natürlich so, das waren jetzt immer dann relativ hochwertige Hotels. Also dementsprechend auch nicht so ganz günstig. Natürlich für thailändische Verhältnisse schon, aber hat dann doch auch nochmal ein bisschen mehr eben gekostet.
Was habt ihr da jetzt für die Tests, also dieses Paket und das Hotel gezahlt für die 2 Wochen?
Pro Person waren es knapp 700 Euro.
Ah, okay.
Also jetzt würde man sagen, wenig, hört sich wenig an.
Nee, aber für Thailand, viel,
Haben wir dann danach auch gemerkt, was die Unterkünfte betrifft, dann doch viel, ja.
Ja, da kriegst du ja immer noch heutzutage Hotels für sehr wenig.
Ich glaube, 4-Sterne-Hotel.
Ja.
Mit Vollpension?
Nee, da war nur Frühstück.
Nur Halbpension.
Gut, das Essen war dann,
Aber du darfst dich ja frei bewegen. Ist ja zum Glück. Also 700 Euro und dann musst du halt abends und mittags noch rum. Und du darfst halt eben Phuket-Region, du darfst nur die Insel, ne? Du darfst nur Phuket.
Nur auf der Insel, nur diese 14 Tage.
Genau.
Und dann hat's geklappt jetzt, ja?
Dann
nehmen wir das mal vorweg, nicht, dass nochmal was kommt.
Dann hat's
ihr seid
geklappt.
Nach Thailand gereist.
Und das war für uns dann echt wie so eine kleine Erlösung, weil dann Thailand
haben da Freudetränen? Oder? Also
ja,
war man
doch,
schon
also,
sehr
als wir dann da waren,
erleichtert wahrscheinlich.
Als wir da waren,
ja,
auch das erste negative Testergebnis da war.
Das ist immer
das, also
so
wir haben dann echt
Gambling,
schon so gedacht, dass,
ja,
wenn das
ja
jetzt noch fehlt, noch kommt, das würde jetzt wirklich noch fehlen. Aber lief dann alles gut, dann war es echt, Thailand lädt dann auch ein bisschen zum Erholen
so
ein.
Plan B, irgendwelche Dinge ausgemalt, was ist, wenn wir einen Negativtest bekommen, brechen wir es dann ab? Also einen positiven Test, brechen wir es ab oder habt ihr gar nicht, weil man kann es ja auch irgendwann überdenken, eher gesagt, wir gucken, was passiert und dann passiert's?
Genau, also gerade weil eben sehr oft sich die Situation ja geändert hat in allen Ländern, Einreisebeschränkungen
etc. Muss ich nicht noch zusätzlich
haben wir
machen,
einfach
ne?
nur gesagt, eins nach dem anderen und dann passt schon.
Aber schön, ihr habt es nach Thailand geschafft. Wann war das dann? Im September oder noch im August?
Das war Mitte, Ende September. So.
Ach so, spät dann. Okay, krass. Und dann wart ihr in Phuket die 2 Wochen. Seid ihr dann danach noch woanders hin? Was habt ihr erlebt in Thailand?
Genau, wir sind dann nach Koh Samui geflogen, also einen normalen Inlandsflug genommen und waren dann 2 Wochen auf Koh Samui, eine Woche.
Wo? Im Norden oder im Süden?
Die Unterkunft war im Norden, aber gut, da ist man ja quasi in einer Stunde mit dem Roller auch um die Insel.
Ja.
Und sind dann noch weiter nach Koh Phangan für ein paar Tage und zurück nach Koh Samui und dann noch von da eine Woche nach Bangkok geflogen.
Bangkok habt ihr auch noch gemacht. Das war natürlich, war das für euch beide die erste asiatische Großstadt. Und?
Ja, also
Kulturschock?
Unfassbar chaotisch einfach.
Ja.
Also wir haben auch vorher geschaut, welche öffentlichen Verkehrsmittel könnte man denn hier nutzen. Aber gemerkt, okay, so Tuk-tuk. Ganz einfach ist es hier nicht, genau, außer vielleicht das Tuk-Tuk. Aber also so wahnsinnig chaotisch und trotzdem irgendwie
es funktioniert.
Genau,
ne?
Es funktioniert und es ist trotzdem irgendwie eine sympathische Großstadt, würde ich jetzt einfach
Sebastian
mal sagen.
Sebastian hat da ja, wie lange hast du da gelebt?
Sieben Monate ungefähr. Ja.
Ja, ist halt cool, wenn man dann einfach auf diese Stadt blickt und irgendwie nichts anderes mehr sieht. Also man sieht einfach nur Stadt.
Stadt,
egal, ja, wo man schaut.
Also ich bin schon echt ewig, also ich bin schon lange nicht mehr in Asien gewesen.
Ja, wir waren schon lange nicht
richtig
mehr da.
Lange.
Wir sind eine Zeit lang jedes Jahr in Thailand gewesen.
Also ich erinnere mich noch an den einen Tag, also da sind wir, glaube ich, irgendwie morgens aus Singapur angekommen, aus Bali, nee, aus Singapur gelandet im Winter in Köln. Und dann haben wir nachmittags den Flug zurück nach Bali gebucht, weil wir haben so eigentlich,
nee, ja.
Das ist aber auch vor diesem ganzen vielen Fliegen. Das darf man heutzutage nicht so richtig erzählen. Aber das, so ist das halt. Und wir sind viel in Asien gewesen.
Ja,
und
in Chiang Mai waren wir auch
schon lange
viel.
nicht mehr. Aber Bangkok ist eine krasse Stadt. Ja, heutzutage könnte ich das gar nicht mehr machen.
Aber Bangkok
also,
war
siehst du, wo wir hier leben, ne? Wo leben wir hier? Wir leben hier mitten im Paradies, mitten im Nirgendwo. Hier ist nichts, weit und breit keine Stadt. Nix,
kein Hupen,
nix,
kein gar nichts.
Kein Hupen,
aber
mitten
ich mein,
in der Natur. Und Bangkok ist einfach so ein krasses Kontrast dazu. Ich meine, ich war auch irgendwie.
Vor allen Dingen
ich
auch
war,
wieder
allem,
zu Namibia, wo es
ja,
so leer ist.
Also
ne?
So vor allem ist es auch irgendwie, ich habe da vor 10 Jahren oder so gelebt, da war ich halt auch irgendwie Anfang 20. Das war halt auch wirklich cool.
Party.
Ich habe für eine PR-Marketing-Firma gearbeitet. Ich hab das war
Highlife.
Das
ja.
War.
Aber Bangkok war es trotzdem ja ein Gewusel. Also hatten die alle Masken an? Wie war das?
Die haben ja vor Corona schon Masken.
Ja,
also,
das muss man sagen. Ich habe ja auch mal in Asien gelebt und die Asiaten, wenn man das so pauschalisieren darf, sind ja wirklich, was Hygiene angeht, also war ich schon immer beeindruckt, wenn du in Asien, also wenn du da krank bist oder nur ein bisschen hustelst, dann ziehst du freiwillig schon vor Corona immer eine Maske an und das ist auch nicht so, der hat eine Maske, geh weg, sondern ah ja, gut, das ist verantwortungsvoll. Man hat überall schon immer Desinfektionsmittel gehabt, also das kam, glaube ich,
voll,
durch SARS. Das ist, ne, also es ist zum Beispiel in Japan oder Korea auch verpönt, in der Öffentlichkeit zu niesen. Dafür gehst du auf die Toilette.
Aber Rotzen ist okay.
Rotzen ist okay, das ist was anderes. aber das fand ich schon immer sehr spannend.
Ich will das nie vergessen. Das ist das krasseste Erlebnis, was halt, was mit Gesundheit und Hygiene so in Verbindung steht. Ich bin mit meinen Anfang 20, keine Ahnung, wie alt ich war, vielleicht war ich 21 oder so, nach Bangkok gezogen für diese 7, 8 Monate. Und ich komme aus Europa, ich habe damals in Holland gelebt und studiert und ich komme da an, überall sind diese scheiß Airconditioning, Klimaanlagen an und ich bin natürlich sofort krank geworden und weil es halt eben ein neuer Job war und naja, kleiner Schnupfen, komm, ist doch scheißegal und ich hock halt an meinem PC in dieser Agentur,
so
Großraumbüro und ich also mir ging es auch wirklich nicht so gut, aber hey, komm, was ist ein kleiner Schnupfen, ne? Und dann hat mich mein Chef dann irgendwann zu sich in seinem Büro zitiert und der war halt halb Thai, halb Kanadier, der konnte halt so mit der westlichen Kultur, also der kannte halt die westliche Kultur und hat mir dann ganz klar schon mal den Crashkurs 101 Thai oder Asien, Südostasien erklärt und gesagt so, wenn es hier so geht, dann kommst du nicht zur Arbeit, dann arbeitest du von, wenn du arbeiten kannst, dann arbeitest du von zu Hause, weil halt die Mitarbeiter halt Angst vor mir hatten. Da kommt halt eben dieser Deutsche oder dieser Europäer, der Weiße und macht uns ja alle krank.
Ja, und, also das habe ich genauso erlebt.
Und entsprechend
auch,
die tragen sowieso immer Maske. Also nicht alle, aber wenn du krank bist, trägst du da Maske. Das hast du schon vor Corona gemacht. Und das ist halt eben, das gehört, also jetzt wahrscheinlich tragen alle Masken.
Ja,
also wenn du
alle.
In der MRT also unterwegs
in der
bist,
Öffentlichkeit,
dann
auf den Straßen draußen,
vorher,
überall.
Also selbst auf dem Moped, also
ja.
Das,
ja,
das war dann für uns selbst neu, sage ich mal, dass man gerade, wenn man ja in der frischen Luft ist und auch noch fährt.
Naja,
ja.
Dann schützt du dich nicht nur gegen Corona, sondern
klar.
Auch gegen den Smog.
Ja, ja.
Die Luftqualität ist halt auch richtig scheiße da.
Aber das war schon, ja, war schon extrem auch dann im, wir hatten dann eigentlich ein ganz, ganz cooles Hotel da für eine Woche mit so einem Infinity Pool.
Wo
und
wart
das,
ihr genau in Bangkok? In welchem Teil?
Ja, nee.
Oder Nordost-Südwest so?
Ich kann es dir nicht mehr genau sagen.
Welche MRT-Station?
Oh ja.
Boah, ja.
Prakabamong.
Keine Ahnung.
Du kannst Teil besser nachmachen.
Ja, also ich wüsste es eventuell vielleicht. Also
wusstet ihr eigentlich, kleiner Fun-Fact, ich glaube, Bangkok hat, der Originalname ist der längste Städtename der Welt.
Ja.
Ich kann ihn jetzt nicht nachsagen.
Wirklich,
ich glaube, es sind 32 Silben oder irgendwie sowas. Also unendlich lang und übersetzt heißt es wie LA,
Stadt der Engel.
Okay, ja.
Wieder was gelernt. Übersetzt haben sie es halt richtig gut, ne? Bangkok.
Bangkok. Oh, Bangkok. Das habe ich noch nie. Oh Gott, wo kommen wir? Kommen wir jetzt zu deinen 21 Jahren zurück hier? Ja.
So, aber wie lange wart ihr in Thailand?
6 Wochen.
Ach, 6 Wochen noch. Hm? Krass.
Genau. Ja. Hat sich wenigstens gelohnt, der Umweg.
Den ganzen, ja.
Der hat sich gelohnt.
Aber 4 Wochen Norwegen für 6 Wochen Thailand.
Genau, aber Norwegen war ja auch.
War auch geil.
War ja auch schön. War teuer, aber schön.
Genau.
Aber fahrt ihr mit dem Van wieder zurück nach Norwegen?
Möchten wir auf jeden Fall. Zumindest den Norden, also einmal auf die Lofoten, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Aber
nee, nein.
Nein?
Nein.
Nein?
Nein. Nicht für ein paar Tage. Mach das nicht. Den Fehler haben wir gemacht.
Okay.
Nicht für ein paar Tage.
Länger.
Muss schon länger.
Okay.
Also entweder du machst Südnorwegen eine Reise.
Aber
und
haben
dann
sie
machst
ja
du
schon.
Lofoten eine andere Reise.
Dann wird Lofoten die andere jetzt.
Ja, genau.
Die Distanz ist einfach viel zu lang, um halt ein paar Tage das zu machen. Also wir haben es ja ein paar Tage gemacht. Lerne aus unseren Fehlern.
Sehr gut.
Ich sag's dir nur, damit du halt einfach nicht total frustriert. Das war wirklich anstrengend. Viel, viel Fahrerei. Und ich fahre ja alles alleine. Das war auch noch das Anstrengende dazu.
Ja, in Norwegen dauert es ja auch immer etwas länger.
Ja, man kann da nicht sehr schnell fahren.
So, ihr habt 6 Wochen in Thailand gemacht.
Thailand. Ich weiß auch noch tatsächlich, wir kennen uns ja, Alex, Sebastian und ich. Und ich weiß auch immer noch, wie du, als ihr in Thailand wart, immer mal wieder gefragt hast, Marlene, hast du eine Idee, wo wir hin können? Und ich weiß auch gar nicht, wie ihr dann auf Mexiko gekommen seid.
Costa Rica war doch immer irgendwie im Spiel.
Das war
oder?
Nach Mexiko, glaube ich. Naja. Okay. Und wie habt ihr euch dann für Mexiko entschieden? Oder war das schon irgendwie, wie war das generell? Ich muss da doch nochmal zurückkommen. Hattet ihr so einen groben Routenplan so, wir würden gerne die und die Länder und alternativ die und die? Oder habt ihr wirklich in Thailand erst entschieden, jetzt geht's nach Mexiko und gar keinen Plan gehabt?
Genau, das haben wir tatsächlich erst in Thailand entschieden.
Krass.
Wir hatten immer die Hoffnung, dass in der Ecke, also Südostasien generell, vielleicht irgendein Land öffnet in dem Zeitraum, bis wir dann in Thailand, sag ich mal, fertig sind.
Wäre sonst nur mit Quarantäne verbunden gewesen, ne? Also
genau,
ich glaube,
genau.
Selbst wenn du mal Bali wäre ja vor
Corona. Bali hat gerade erst aufgemacht.
Diese Woche
die
ist der erste internationale Flug gelandet. Nach zweieinhalb,
über zwei Jahren.
Man hätte natürlich nach Bali fliegen können. Aber du hättest halt in Jakarta erstmal letztes Jahr waren es wahrscheinlich noch 7 Tage Quarantäne machen müssen im Hotel.
Also genau, es war, ich glaube, egal ob jetzt Malaysia, Singapur, Bali oder generell Indonesien, es wäre überall mit Quarantäne verbunden gewesen.
Das ist halt einfach krass, weil du hast 6 Monate. Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass die Reise kürzer wird, budgetär?
Noch nicht.
Okay.
Nee, noch nicht.
Aber egal wie, also eine Woche Quarantäne ist einfach
ist ja
mal
auch
eine
nicht
Woche.
Nur budgetär kürzer geworden.
Nein.
Dazu kommen wir ja noch.
Ja. Also eine Woche Quarantäne ist halt Zeit.
Genau, ist Zeit. Gerade
Zeit,
wenn man
halt in
ja,
6 Monaten fehlt.
Genau.
Und man hat ja auch
halt
nicht
begrenzt.
Bock, immer in einem Hotelzimmer
ja.
zu hocken.
Ja,
ne? Aber dann Mexiko. Ich meine, ist ja auch ein krasser Sprung von Thailand. Wie fliegt
genau.
man da? Gibt es da Direktflüge? Oder
Nee, wir sind über.
No way. Seid ihr über L.A. geflogen
Dubai?
Oder Dubai?
Genau, über Dubai nach New York zuerst. Haben dann da eine Nacht verbracht, ganz in der Nähe aber vom Flughafen. Zwar eigentlich nur, um die Nacht halt zu verbringen und sind dann nach Cancun geflogen.
Cancun, worden. Ja, okay. Da gibt es ja auch viele, viele Verbindungen.
Genau,
das sind
also
auch
gerade
viele aus
Amerika.
US-Amerikaner, ja. Genau. Okay, und warum Mexiko? Stand das irgendwie sowieso schon so ein bisschen im Raum mal?
Genau,
oder?
Wir wollten nach Mittelamerika und hatten dann natürlich verschiedene Alternativen. Und aufgrund dessen, dass natürlich das Budget schon ein bisschen angekratzt war, sage ich jetzt mal, wussten wir halt, Mexiko hat einiges zu bieten und ist günstig. Also es hat einfach sehr gut, also das Gesamtpaket hat einfach gut gepasst.
Und das
gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Genau.
Und jetzt kommt das, was mich, du hattest es ja mir schon ein bisschen erzählt, was mich wirklich geschockt hat, die Auflagen, die Einreisebestimmungen, die waren nämlich.
Welche?
Genau, welche?
Die gab es nicht oder gibt es bis heute
Mexiko
nicht.
Mexiko
also
ist eines der wenigen Länder, die einfach diese Pandemie übersprungen haben. Also auf dem Papier. Natürlich.
Aus wirtschaftlichen Gründen sehr wahrscheinlich.
Also genau, wir mussten gar nichts vorweisen. Keinen Test, keinen Impfnachweis.
Noch nicht mal ein Test ist natürlich krass.
Also wirklich gar nichts. Und das Einzige, was halt vor Ort eben auffällig war, also was heißt auffällig, ganz normal ja eigentlich war, Maske tragen. Aber ansonsten.
Um reinzukommen, musste man nichts ausfüllen.
Gar nicht.
Nee, also man flog einfach hin und dann war man da.
Das ist wie Reisen früher. Heute noch.
Ja.
Heute noch. Ich meine, unglaublich. Mein Feed ist voll von Mexiko. Mexiko ist der klare Gewinner der Pandemie aktuell. Die alle fliegen nach Mexiko, weil Nobody cares.
Aber dass noch nicht mal ein PCR-Test nobody gemacht cares. Wird, ist schon irgendwie krass.
Nobody.
Ne?
Nobody.
Und ist aber genau das, was du auch gerade gesagt hast. Also war bei uns ja auch so der Feed, egal wen wir da abonniert hat, alles voll mit Mexiko. Und das hat man dann aber auch gemerkt vor Ort. Also
es war voll im Vergleich
Mexiko
zu
war gerade so zu Pandemiezeiten. Also man hat sich da echt, ich sage jetzt mal gefühlt, wie auf Mallorca in der Hochsaison. Also es war wirklich krass voll. Ja.
Ja, oh wow. Aber hat man sich dann trotzdem, hat man sich wohlgefühlt oder fandst du es dann auch komisch, so gerade verglichen mit Namibia, wo ja nichts los war? Gut, Bangkok kannst du wahrscheinlich auch nicht vergleichen, wie voll es war. Es ist ja eigentlich auch Thailand, Bangkok, die Destination für Weltreisende und Backpacker. Da ist ja wahrscheinlich auch nichts los gewesen im Vergleich. Dann Norwegen, gut, so streng haben die sich auch nicht an die Regeln gehalten, die Norweger, haben wir so erlebt. Aber dann diesen krassen Kontrast, fühlt man sich damit wohl oder ist das sogar befreiend? Oder also wie geht man damit um?
Also man muss dazu sagen, wir sind eher die Menschen, die gerne eher Landschaft um sich haben,
ja.
Ruhe, gar nicht so viele Menschen da war. Es war dann schon.
Cancun ist der perfekte Ort
da. Ja, gut,
wir sind ja von da im Mietwagen, die Yucatan-Halbinsel. Um Gottes Willen, also
Bangkok,
kann ich,
New York,
kommt noch ein bisschen was, ja. Nee, aber das, also da war einfach wirklich extrem viel los bei diesen Hauptsehenswürdigkeiten, sage ich jetzt mal. Also jetzt in Tulum die Ruinen, die jetzt eigentlich gar nicht so spektakulär sind im Vergleich zu vielen anderen Maya-Städten. Waren total überlaufen.
Was heißt denn überlaufen? Also was muss man sich da vorstellen? Steht man da Schlange? Kommt man nicht voran? War man in Angkor Wat, ja, das war echt voll und man musste irgendwie, man ist im
ist aber so ähnlich.
Pinguinschritten heute, durch die Ruinen gelaufen.
Also genau,
war das,
Abstand halten
Wahnsinn.
Ist schwer.
Obwohl das Gelände riesig ist, waren die Wege einfach echt voll.
Das konzentriert
das
sich alles.
Ja gar nicht vorstellen. Muss ich gleich
cares.
Mal Bilder googeln.
In Mexiko gibt es kein Corona. Es ist
aber hatten
total
die Leute
krass.
Dann wenigstens eine Maske an? Oder?
Ja.
Okay.
Also es gab eine Maskenpflicht auch auf draußen, dann auf dem Gelände quasi.
Und das wurde auch eingehalten und kontrolliert. Größtenteils. Wahrscheinlich die Touristen.
Ja, man hat immer wieder welche gesehen. Ja. Genau, also klar, das waren Touristen, die sich nicht dran gehalten.
Es ist leider wirklich so, das muss man echt sagen. Das erleben wir auch oft auf Reisen und vor allen Dingen hier in Spanien
hier
und auf
Mallorca.
Die keine Maske tragen, sind nicht die Einheimischen. Also das ist leider echt sehr traurig, was man da beobachtet. Das
sind leider fast immer
die Deutschen, ne?
Die Deutschen oder
so
die oder die Engländer.
Ja, die Briten auch, ja. Aber Mexiko, wie lange wart ihr dann letztendlich in Mexiko? Was habt ihr da gemacht? Also ihr seid da ihr habt einen Mietwagen euch genommen. Wie schwer war das, den zu bekommen? Wie teuer?
Das war eigentlich relativ simpel. Wir hatten den eben vorab gebucht und der war auch gar nicht so teuer. Ich glaube, für 2 Wochen waren es 500 Euro oder so.
Okay,
also
war
in Ordnung. Und sind dann über diese Yucatan-Halbinsel quasi die 2 Wochen gefahren.
Ja.
Ihr wart 2 Wochen insgesamt in Mexiko? Oder
ja,
nur,
genau. Nur, also wir sind nur die
Yucatan.
Und wie stellt man sich das vor? Während ihr dann durch Mexiko mit dem Auto fahrt, überlegt ihr schon, wo es als nächstes hingeht? Oder wie ist das mit der weiteren Planung?
Genau, wir wussten jetzt natürlich, dass wir jetzt nicht nochmal ans andere Ende quasi der Welt
fliegen
möchten.
Nicht nochmal zickzack zurück
nee, nicht nochmal,
Richtung Thailand
hat
oder
ja auch
so.
Andere Gründe, warum man es nicht machen sollte. Aber wir wussten auch in der Region war dann doch relativ viel offen, sei es jetzt Costa Rica. Die USA hatte ja schon offen für Menschen eigentlich für alle außer Europa, glaube ich, war es da.
Genau, und dadurch, dass ihr ja sowieso schon in Thailand und in Mexiko wart ihr ja in den letzten 30 Tagen nicht in der EU und dadurch durfte
dadurch konnten wir problemlos, also danach dann eben nach New York reisen. Und das war eben dann für uns, es ist ja nur ein paar Flugstunden quasi entfernt.
Man stellt sich das immer so ewig weit vor, aber New York,
5 Stunden,
New
York ist echt nicht weit von Mexiko oder Costa Rica.
Und dann halt gesagt, gut, wenn wir schon mal in der Nähe sind, New York ist halt wirklich die Stadt, dann möchte man es einmal
landschaftlich richtig.
Landschaftlich richtig, ja. Nee, aber einfach die Stadt, die wir einfach mal sehen wollten.
Und wahrscheinlich beste Entscheidung ever in einer Pandemie, sich New York anzuschauen. Also natürlich jetzt nicht, wenn man kulturell irgendwie sich Musicals anschauen möchte, ist wahrscheinlich schon anders gewesen mit Öffnungszeiten von Cafés oder war da alles normal, nur mit Maske halt?
Wir haben es so erlebt, dass New York war alles relativ normal,
alles
bis dahin
offen,
wieder, genau. Nur eben mit Maske,
Und kaum Touristen wahrscheinlich,
zu dem
durfte
Zeitpunkt
ja kein
noch kaum
einziger
Touristen.
Europäer hin. Ja.
Ich glaube, das ist dann, während wir in New York waren, wurde das wieder.
Ich glaube, die USA, die haben im November.
Genau, Anfang November.
Ihr wart im November da.
Wir waren im November da. Ich glaube, Anfang, Mitte November haben sie dann für Europäer
geöffnet,
wieder geöffnet.
Ja.
Und dann war das irgendwie, hat man direkt gemerkt, 2-3 Tage später viel mehr auch tatsächlich Deutschsprachige wieder um sich rum gehört. Aber es war immer noch sehr leer. Also
eigentlich perfekt.
Genau,
New York wird man nie
so bisschen,
wieder so leer sehen, wahrscheinlich. Ja,
das sind so Orte wie Venedig oder
Mailand,
also solche diese Städte, Barcelona.
Ja, Paris.
Hast du wahrscheinlich jetzt während Corona halt einfach
fast für dich,
eher für dich gehabt als früher. Besonders jetzt im Winter, jetzt in Europa.
Dann wart ihr ein paar Tage in New York, habt da wahrscheinlich die Highlights abgeklappert, die man abklappern kann.
Ja, sehr viel.
Viel gegessen, das wäre auch das Einzige, was ich hätte.
Ich hab mich erst vor ein paar Tagen mit meiner Mama darüber unterhalten. Wir sind auch mal nach New York geflogen, meine Mama und ich. Und haben da so viel gegessen. Ich weiß noch, wie wir in der Magnolia Bakery waren. Die kennt man aus Sex and the City. Und da haben wir uns jeder so ein fettes Stück Kuchen, Velvet Cake und Chocolate Cake. Und die sind ja riesig, diese Kuchenstücke, geholt. Und dann, es war noch in Zeiten, wo man einen Lonely Planet dabei hatte. Und dann hat meine Mama, während wir den Kuchen gegessen haben, gesagt, du sag mal, hier direkt um die Ecke soll einer der besten Burgerläden sein. Und ich so, ja shit, ja. Machen wir. Und den haben wir auch noch gegessen. Also man nimmt das dann auch einfach mit. Da gibt es auch, was Essen angeht, einfach viel zu viel. Da kann und sollte man nicht Nein sagen. Ja. Und ihr wart in New York. War da dann schon klar, wo es hingeht, wenn ihr nur so kurz da wart danach?
Costa Rica,
oder habt ihr
stand vorher oder nachher zur Auswahl?
Ja, ich habe Alex immer versucht, auf Costa Rica zu polen. Aber es gab einen budgetären Grund, warum
wir,
das
wir
nichts wurde.
Wir hätten das sofort gemacht.
Ja.
Aber Costa Rica ist teuer. Ne?
Genau, und zwar auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, waren da auch die Einreisebeschränkungen nicht so extrem hoch. Da waren sehr, sehr viele auch zu dem Zeitpunkt. Dann haben wir dann einen Mietwagen geschaut und haben halt gemerkt, für 3 Wochen, da gab es, warum auch immer,
mehr,
also es gab nichts mehr oder mindestens 2000 Euro für 3 Wochen. Also es war wirklich, dann was? Selbst
also
das kleinste Auto.
Haben, glaube ich, generell viele nicht auf dem Schirm, wie teuer Costa Rica ist. Es ist ein sehr, sehr teures Land.
Das ist auch
was,
geil.
Was heißt teuer? Also essen gehen mindestens 20 Euro. Für 2 Personen, Hotels unfassbar teuer.
Ist halt krasse Inflation die letzten
Sehr
Jahre.
Sehr krasse,
ne? Also
Inflation.
Super inflationäres
Land. Dadurch, dass viele US-Amerikaner durch die Nähe, also New York, gibt es Direktflüge nach Costa Rica, da fliegst du auch, glaube ich, nur 6 Stunden nach San Jose. Da gibt es tägliche Anbindungen und viele haben sich da Grundstücke gekauft und Häuser gebaut und es ist enorm, wie teuer das Land ist. Also überhaupt nicht vergleichbar mit dem Rest der Region. Und es erstaunt mich nicht, dass du da für einen Mietwagen hättest so viel zahlen müssen. Dann wurde es nicht Costa Rica. Was wurde es dann?
Genau, dann war es natürlich auch vom Budget her so, dass wir gesagt haben, gut, jetzt machen wir noch irgendwas zum Abschluss. Das war dann so Anfang, Ende November, wo wir dann gesagt haben, gut, wenn wir jetzt noch 3 oder vielleicht auch 4 Wochen irgendwo hinfliegen, dann ist Weihnachten, dann können wir, also dass wir dann nach Hause
dass ihr
kommen.
Weihnachten wieder zurück zu Hause.
Genau.
Und dann
Weihnachten zu Hause war von Anfang euer Plan?
Nicht zwingend, aber es war dann einfach so, dass es gepasst hätte. So, also
ja.
Und dann hätte
halt eure Reise wäre eigentlich so bis zum 1.1.
Ja, Anfang, genau. So hätte sie jetzt eine Woche mehr Zeit, also hätten wir 3 Wochen dann zu Hause quasi Zeit gehabt. Dann haben wir lange, lange recherchiert und
wohin?
Genau.
Wieder ein Zickzack?
Ist ja klar, von New York nach Südafrika.
Oh Mann.
Ja, also
ihr seid ja auch nicht, da gibt es ja auch keine Direktflüge. Wie seid ihr da
genau,
geflogen?
Genau, da sind wir tatsächlich über Deutschland geflogen. Ja. Also es war die günstigste Verbindung. Wir haben dann eine Nacht in
Frankfurt
verbracht, wo wir keinem aber irgendwie was gesagt haben.
Ist das nicht komisch, irgendwie auf
Total.
Weltreise zu sein und kurz irgendwie, also mit Norwegen war wahrscheinlich
genau,
schon komisch.
Genau, selbst da war es schon seltsam.
Und dann irgendwie kurz in Deutschland zu sein.
Es hat dann auch ein bisschen genervt einfach, dass eigentlich so gar nichts funktioniert hat, wie
ja.
man es vorab wollte. Aber man ist dann doch immer irgendwo hingekommen, wo es dann trotzdem echt beeindruckend schön war. Also
ja.
wir würden es trotzdem jederzeit wieder machen, auch während der Pandemie. Sind dann nach Südafrika runter. Ja, alles super, haben uns total gefreut. Wir wollten eine Woche in Krüger fahren, dann nochmal.
Ich erinnere mich auch, dass wir zwar auch viel über Südafrika und Namibia gesprochen haben und du auch so meinst, ja, aber wir waren ja dann schon in Namibia, warum sollen wir jetzt noch nach Südafrika? Und ich dich überzeugt habe, Südafrika ist ganz anders. Also das kann man, die liegen nebeneinander, die Länder, liegen beide im südlichen Afrika, aber haben de facto nichts miteinander zu tun, landschaftlich absolut anders. Ihr wart ja dann auch im Krüger, kannst du es bestätigen?
Genau, einen Tag.
Ja, dazu kommen wir jetzt gleich.
Aber ist anders, ne?
Ja, total.
Ganz
also
anders.
Wir sind den zweiten Tag die Panorama Route abgefahren, beim Blight River Canyon. Mhm. Also auch das war schon mega
cool. Der Blight River Canyon
cool.
ist der drittgrößte Canyon
genau.
der Welt. Haben auch
mega, mega,
mega
cool. Auch optisch einfach diese Landschaft zu sehen mit diesem Sandstein und komplett grün bewachsen.
Das wollte
also,
ich gerade sagen.
Wahnsinnig
jetzt kommen
geil
wir mal
aus.
Zum landschaftlichen Unterschied.
Mal
der,
ganz kurz,
der,
du hast den Grand Canyon, dann hast du den Fish River Canyon
und dann hast du
den Blight
River Canyon
genau.
und der ist der größte grüne Canyon der Welt. Jetzt sind wir nämlich dabei. Grün ist Südafrika da oben im Norden im Vergleich zum roten Namibia.
Genau,
Reisen bildet. Ne?
Ja, absolut.
Das war auch völlig überraschend, sage ich mal, für uns. Also wir haben es gar nicht so extrem grün eingeschätzt.
Ja.
Ja, und es war einfach die Panorama Route mit ihren Wasserfällen, Aussichtspunkten im Blight River Canyon.
Wie
mega,
lange
mega
braucht man für die Panorama Route?
Also
die kann man ja in zwei Tagen abfahren.
Also an einem Tag kann man die, wenn man morgens losfährt.
Wenn man nicht irgendwie zwischendurch
gut
wandert oder so.
Aber
ja.
es gibt auch noch ein paar Aussichtspunkte mit Hotels, die auch dann dafür da sind, dass man im Blight River Canyon wandern kann und Aussichtspunkte anstrebt, die man sonst nicht sehen würde.
Ja, also nicht die klassischen, die man abfahren
genau,
kann, mal
ja.
eben schnell.
Ja.
Seid ihr eigentlich nach eurer Ankunft in Johannesburg noch in Johannesburg geblieben oder seid ihr sofort rausgefahren?
Nee, wir sind sofort rausgefahren, sind dann quasi
also
Richtung Graskop-Bars.
Route 2 Tage lang gemacht.
Aber
genau.
Das finde ich auch sehr spannend. Das heißt, ihr seid angekommen und habt direkt den Mietwagen bekommen und konntet losfahren. Das muss man ja auch bei manchen Ländern bedenken, dass manche Mietwagenunternehmen da gucken, von wo kommt man geflogen.
Ja,
könnte
wenige,
man Jetlag haben?
Wenige.
Neuseeland zum Beispiel war da streng. Die geben einem nicht direkt am selben Tag einen Mietwagen. Das muss man manchmal so ein bisschen einplanen.
Wir haben das Problem in Namibia gehabt.
Ja, tatsächlich. Aber die Geschichte erzählen wir jetzt nicht auch noch. Da haben wir keinen Mietwagen gehabt bei der Ankunft. Dabei sind wir aus Südafrika gekommen. Aber ihr hattet ja dann auch keinen krassen Jetlag, weil ihr ja wieder aus Deutschland einfach nur gerade runtergeflogen seid. Ihr habt einen Tag die Panoramaroute gemacht und dann ging es in den Kruger. Und da habt ihr was gemacht und warum wart ihr da nur einen Tag? Jetzt kommt nämlich das... Ich glaube, eigentlich ziemlich krasse Ende eurer Rückreise. Vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer sich schon denken, was jetzt passiert ist. Wann waren wir? Wir waren jetzt im Mitte November oder wo sind wir jetzt gerade?
Ende November.
Ende November passierte nämlich was?
Genau, die neue Variante Omikron wurde entdeckt in Südafrika.
Wurde in Südafrika mal wieder entdeckt.
Und das war dann, also wir hatten es am... Anreisetag in Kruger kam es erste Mal, also haben wir die ersten Nachrichten so ein bisschen gelesen.
Das ging ja auch wieder so ratzfatz
durch. Okay, dachten wir, eine neue Variante, mal schauen,
whatever,
wie das jetzt weitergeht. Ja, und dann hieß es auf einmal, noch am selben Abend, glaube ich, war es, alle Flüge werden jetzt gestrichen, ganz Europa macht dicht.
Keiner
wir
darf
wissen
mehr
nicht,
aus
genau,
Südafrika einreisen.
Keiner darf mehr aus, oder dann waren es ja sogar, glaube ich, 8 Länder in Afrika, die dann in dieses, also selbst Namibia, alles im südlichen Afrika wurde dann zum Virusvariantengebiet erklärt. Und ja, dann haben wir erstmal gesessen und haben überlegt, was machen wir jetzt? Weil wir wussten ja nicht, wie sich die Situation dann weiterentwickelt.
Das ist einfach so krass, weil diese scheiß Nachrichten sich einfach überschlagen.
Komplett.
Ja.
Absolut.
Du hast überhaupt keine Zeit, dich und das, was du gerade konsumierst und liest,
so wirklich
zu
verarbeiten und zu sortieren. Und das Schlimme ist ja, das muss man einfach, ich möchte es hier nochmal an der Stelle sagen, nur weil es in Südafrika entdeckt wurde, heißt es ja nicht, dass das Virus ausgebreitet wurde. Ne?
Also
die Südafrikaner haben einfach aufgrund ihrer AIDS-Historie eine sehr gute Research- und Labordichte und sind sehr, sehr gut darin, Viren zu erkennen. Und dadurch wurde sowohl Delta als auch Omikron als erstes dort nachgewiesen. Nicht, weil es dort ist per se, sondern einfach, weil die Forschungszentren einfach exorbitant gut sind.
Aber
so muss man es nochmal sagen.
Also, ja, absolut. Aber das ist krass. Also du sitzt dann da im Krüger in deiner Lodge oder Campingplatz.
Ja, wir hatten da so einen Campingplatz mit so einem Zelt quasi.
Hattet ihr nur einen Mietwagen und kein Dachzelt, sondern einfach nur,
Und dann bekommst du diese ganzen Kacknachrichten und du bist auf deiner Weltreise.
Wie sehr ärgert
und,
man sich
und,
eigentlich,
und,
dass man dann da im Süden des Krügers noch Empfang hat?
Sehr. Also es wäre uns, glaube ich, am liebsten gewesen, wir hätten gar keinen
Empfang. Ehrlich gesagt wäre das vielleicht besser gewesen.
Genau,
ne? Wenn du irgendwo im Arsch der Welt gewesen wärst, ohne Empfang, was ja da, wenn du einfach ein paar Kilometer weitergefahren wärst, hättest du wahrscheinlich keinen Empfang gehabt.
Also rund um Woodsbride hat man noch Empfang
das
und
halt
3G
das
bis 4G.
Wenn
und
du halt
dann,
da drin bist, hast du keinen Empfang mehr. Und das wäre halt wahrscheinlich, jetzt mal so jetzt zurückblickend, das Bessere gewesen, weil was habt ihr gemacht?
Was ist jetzt passiert?
Also was haben wir gemacht? Wir haben... nach den nächsten Flügen nach Hause geschaut. Die Preise sind innerhalb von 3-4 Stunden explodiert. Also gerade die Direktflüge mit Lufthansa etc. Und wir wussten einfach nicht gut, was machen wir jetzt überhaupt? Bleiben wir, fliegen wir heim? Wir haben dann gesagt, okay, dann wurde auch klar, wir müssen 2 Wochen in Quarantäne. Man kann sich nicht freitesten, wenn man aus Südafrika kommt.
Ja.
Also egal, wie viele Tests wir gemacht hätten, wir hätten die 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Und wenn wir jetzt normal geblieben wären, dann wäre das komplett über Weihnachten und Silvester auch geworden. Also es wäre auch ein, ja, nicht so toller Zeitraum gewesen.
Keine Lust dann über Weihnachten und Silvester auch in Quarantäne.
Es wäre noch zu verkraften, aber erschwerend kam einfach hinzu, dass wir nicht wussten, kommen wir überhaupt in 2 Wochen heim.
Ich meine,
also,
genau die Situation hatten wir ja damals auch, als die Delta-Variante entdeckt wurde und wir eigentlich, es war kurz ein paar Tage vor Abflug nach Johannesburg, um unsere Ranger-Ausbildung,
es war alles gebucht.
2 Tage vorher.
2, 3 Tage vor Abreise.
Und dann, dass einfach das erste Mal damals gesagt wurde, eine Einreise aus den Ländern ist nicht mehr möglich. Und da haben wir gedacht, sowas haben wir noch nie gelesen, das gab es noch nie und da haben wir uns auch entschieden, wir machen es nicht. Weil was ist auch gar nicht mal bezogen auf Corona, was ist, wenn ich mir einen schweren Bruch zuziehe und normalerweise würde ich zurück nach Hause geflogen werden, um eine medizinische Versorgung sicherzustellen. Ist nicht so, dass man in Südafrika nicht gute Krankenhäuser hätte. Also in Kapstadt gibt es eines der besten Herzzentren der Welt. Aber das sind so Sachen, wo man sich dann auf einmal echt Gedanken macht, mit denen man konfrontiert wird. Komme ich jemals wieder zurück?
Ja, man verfällt ja auch so ein bisschen in Panik.
Ja,
man muss
ja auch die Medien,
dazu sagen,
die einen
man muss ja dazu sagen,
machen,
genau, dass
ne?
die Medien eine große Rolle da spielen.
Absolut.
Und im Nachhinein,
ist
also zumindest
alles nur,
ich,
ja.
diese Safari, diese Ausbildung eigentlich gemacht hätte, mit dem Wissen, was ich heute habe.
Absolut.
Aber dieses Wissen hatte ich damals nicht. Und die Medien haben ja auch alle voneinander, wie sie es ja oft machen, voneinander abgeschrieben. Und du hast nur Panikinfos bekommen. Und Omikron
what bleeds that leads.
Ist einfach total der Horror gewesen und wie anstecken und niemand kommt mehr raus und am Ende habt ihr euch entschieden.
Genau, den nächsten Flug, den nächstmöglichen zurückzunehmen, das war am nächsten Tag dann.
Das war aber sehr schnell dann, ne? Ihr wart, was, 2, 3 Tage in Südafrika und seid zurückgeflogen?
Genau, drei Nächte waren wir in Südafrika, sind dann ganz, ganz früh morgens, 5 Uhr, da waren das Gate hat glaube ich um 5 oder so geöffnet, dass man wieder
also
in den Park
konnte. Ihr habt die Panoramaroute gemacht, Tag 1. Ihr seid angekommen, Panoramaroute, Tag 1. Dann seid ihr direkt in den Kruger.
Also wir sind angekommen mit dem Auto zur Unterkunft in Glaskop, sind dann am zweiten Tag
die
Panoramaroute und dann in Kruger
schon gekommen. Die zweite Nacht in dem Kruger verbracht, die dritte.
Und dann am Tag 4 wieder zurück.
Genau.
Und dann habt ihr erfahren, am Tag 3, gegen Mittag, Nachmittag, keine Ahnung, Omikron, oh scheiße, Flüge gesucht, was gebucht, klar gemacht, dass der Mietwagen abgegeben werden kann am nächsten Morgen früh und dann wart ihr weg.
Und die Story nochmal der Rückreise, wir haben dann einen Flug über Äthiopien gebucht mit Ethiopian Airlines, war deutlich günstiger als ein Direktflug und am Flughafen Johannesburg war wirklich, also sowas habe ich noch nie erlebt,
ne?
Chaos. Also am Schalter wusste keiner, was müssen wir vorzeigen, was nicht. Dann hieß
Brauchtet
es,
ihr einen Test?
Nee. Also wir wussten, dass wir keinen brauchen, dann haben die dann am Test gefragt. Dann
müsst ihr irgendwas
hab ich
zeigen
den versucht,
sagen.
Ja, nee, ich habe versucht, denen zu erklären, dass Risikogebiet, oder das wurde dann erst ab dem nächsten Tag eingestuft.
Genau.
Deswegen konnten wir noch ohne ins Flugzeug steigen.
Deshalb habt ihr es wahrscheinlich auch so eilig gemacht.
Genau,
ne?
ja. In Äthiopien war es dann so, da hat niemand mehr was interessiert.
Mhm.
Und als wir in Deutschland ankamen, wir vermuten, weil es aus Äthiopien war, also wir konnten es wirklich nicht fassen, es war nichts.
Niemand
also
hat euch kontrolliert.
Wir haben unseren Reisepass hingelegt und sind durchgegangen. Und
niemand hat gesagt,
niemand.
Wir müssen sich hier melden oder.
Nichts, gar nichts. Also, da waren sehr, sehr viele aus Namibia und Südafrika in dem Flugzeug. Wir haben ganz viele Deutsche getroffen, die genau dasselbe gemacht haben. Und da hat man sich in Äthiopien haben wir uns dann schon ausgemalt, was passiert jetzt, wenn wir ankommen, werden wir vielleicht sogar direkt.
Abgeführt.
Von der Bundeswehr abgeführt in ein Quarantänefeld.
Es war tatsächlich in den Niederlanden, da wäre unser normaler Rückflug, wäre über Amsterdam gegangen mit. KLM,
ja.
Da war es wohl so, dass die ersten Flüge, die kamen, das waren die ersten, ich weiß gar nicht.
Die wurden abgefangen.
Die wurden abgefangen und wirklich in den Niederlanden dann 2 Wochen Quarantäne gesteckt. Und darauf hatten wir halt gar keinen Bock.
Ja.
Und wussten halt nicht, was kommt und dann gehen wir da durch und alles war total.
Ja, ich glaube, es ist, ich erinnere mich, als die Delta-Variante war, haben ja auch viele Airlines, das wurde sehr von der Politik kritisiert, die Lufthansa ist dann halt damals nicht mehr direkt von Kapstadt oder Johannesburg nach Frankfurt geflogen, sondern einfach nach Wien und hat dann die Leute über einen Zubringer von Wien nach Deutschland gebracht und hat es dann auch keinen mehr interessiert. Also auch die Airlines, die haben natürlich dann einfach Dinge gemacht, die vielleicht nicht so koscher sind.
Also ob die Airline das gemacht hat oder ob die Leute das gemacht haben.
Nee,
ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber man muss dazu bei der ganzen Sache sagen, wenn man jetzt diese Folge sich anhört und deine Story so hört.
Eigentlich hat man keinen
Story.
Bock, auf Weltreise zu gehen,
oder? Was ich sagen möchte ist, dass man sich immer in die Situation von vor 3 Monaten versetzen muss. Also man sitzt jetzt gerade hier und redet so easy darüber und man hört auch so easy zu darüber und denkt sich so, ja, hey, komm, deswegen breche ich doch meine Weltreise nicht ab, wenn ich einmal im Leben eine Weltreise machen kann. Aber man kann sich nicht ausmalen, in was für eine Situation man in einer Ausnahmesituation steckt, die man einfach nicht gewohnt ist. Das will ich einfach damit nochmal ganz kurz ansprechen, bevor hier vielleicht, weiß ich ja gar nicht, der eine oder andere sagt, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes und ich kann das ehrlich gesagt verstehen.
Ich kann es absolut nachvollziehen.
Dass man sagt, ey, ich möchte diese Ungewissheit nicht haben. Ich meine, am Ende, naja, es ist ja auch nichts passiert. Aber das weißt du ja in dem Moment einfach nicht.
Du möchtest
und du hast
auch
einfach
nicht
keinen Bock, diese Ungewissheit in Südafrika zu verbringen, in einem Land, das du einfach nicht kennst, in dem du zum allerersten
und
Mal bist.
Und es ist immer noch eigentlich ein dritte Weltland, wo die medizinische Versorgung nicht so gut ist und du möchtest dann auch nicht.
Und du hast auch nicht diese Information, dass Omikron zwar fucking ansteckend ist,
die Info
aber,
gibt's ja erst jetzt,
aber
ja.
nicht sehr so gravierend. Das weißt du ja in dem Moment alles nicht. Du weißt einfach nur, dass Delta eine neue Variante war, die fucking anstrengend war.
Anstrengend oder ansteckend?
Nee, anstrengend im Sinne von, weil sie halt wirklich das ganze System
mal wieder
durcheinander gebracht hat. Und jetzt kommt was Neues, wo sie halt genauso panisch sind wie bei Delta.
Noch panischer.
Oder noch panischer.
Ja, war ja noch ansteckender.
Und du weißt einfach nicht, what the fuck is gonna come.
Und genau das ist es halt. Ich meine, auf einer Weltreise möchte man ja auch, man macht es ja, um diese
man
Freiheit,
ja
diese komplette Freiheit
ja.
zu genießen, einfach entscheiden zu können. Klar, die hatten wir auch nicht, aber
ich wollte gerade sagen, also die Freiheit.
Genau, aber wenn du dann in der Situation bist und du weißt ganz genau, ja, wir müssen jetzt jeden Tag schauen, kommen wir denn?
Naja,
dann, also
du,
wenn
du
wir
weißt ja nichts,
wären. Genau.
Du weißt ja nur, dass du nichts weißt.
Ja, man schüttelt das ja auch nicht ab am nächsten Tag. Also man hätte es ja, wenn wir da geblieben wären, trotzdem die kompletten 2,5 Wochen, die wir noch gehabt hätten, mitgenommen irgendwo jeden Tag und hätten geschaut, was gibt's Neues, funktioniert alles. Also diese Ruhe, die man
ja und
die hättet
wahrscheinlich halt ne, eben nicht im Kruger alle Ecken entdeckt, eben weil ihr gewusst hättet, ja, wir hätten jetzt hier keinen Empfang mehr. Was ist, wenn?
Also
Frage.
Wie Sebastian auch sagt, im Nachhinein hätten wir es natürlich, jetzt wo man alles viel besser weiß, hätten
wir
es
wahrscheinlich. Wir hätten auch die Ranger-Ausbildung machen sollen. Ja.
Es hat sich auch relativ schnell dann gelegt mit dieser Panik. Also es war schon, als wir dann aus der Quarantäne raus waren zu Hause, dann war es schon wieder eine ganz andere Situation.
Absolut.
Ja. Aber damals wussten wir eben nicht, wie gefährlich ist diese Variante, wie gehen die Länder dauerhaft jetzt die nächsten Wochen oder Monate vielleicht sogar damit um.
Ja auch Südafrika gab es ja auch ganz strenge Lockdowns und da willst du ja dann auch nicht in dem Land hocken und dann bist du, gut, vielleicht hättest du wenigstens in der Lodge hocken können bei einem Lockdown und den Löwen entdecken können. Habt ihr noch einen Löwen gesehen im Krüger?
Nee, wir haben
keine Löwen.
Zumindest ein paar Nilpferde haben wir noch gesehen.
Ah,
aber
ja.
Viel mehr war es dann auch nicht.
Ja, dann musst du jetzt wohl wirklich irgendwie.
Ja, wir haben gesagt,
das eine oder andere musst du zurück.
Das erste Ziel, sobald es dann wieder relativ gut möglich ist für uns Südafrika, so haben wir
echt?
Gesagt. Ja, absolut.
Ja,
also wir müssen dahin zurück und müssen das quasi beenden, was wir da begonnen haben. Das haben wir uns sofort, als wir da ins Flugzeug gestiegen sind, gesagt.
Habt ihr euch geschworen.
Ja.
Ja.
I'll be back.
Genau.
Aber krass. Und ich meine, das ging ja dann noch, also wir sind ja noch nicht zu Ende. Also ihr seid ja dann in Frankfurt angekommen. Niemand hat sich für euch interessiert.
Aber
und
das ist doch auch schockierend, oder? Also da machst du dir so einen Stress und keiner kümmert sich um dich.
Bei Ankunft war Südafrika Hochrisikogebiet oder an dem Tag Virusvariante.
Ich glaube, das gab es doch noch gar nicht, diese Unterscheidung,
doch,
oder?
Doch,
die
doch, doch, doch.
Kam
doch,
genau dann,
doch,
ja?
Nee, gab es schon immer.
Ach so.
Die gibt es jetzt nicht mehr.
Ah ja.
Jetzt gibt es die nicht mehr. Aber,
also bei,
aber
Ankunft
bei Ankunft
war es dann Virusvariantengebiet. Aber wir sind ja
bei
nicht,
Abflug?
Nicht.
Mm. Okay.
Das war eben das ja, und aber wir kamen ja dann nicht direkt aus Südafrika, sondern aus Äthiopien. Und,
Äthiopien wer?
Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt Risikogebiet, wie es aber alle Länder waren.
Ja.
Aber das war damals, Risikogebiet war keine Quarantänepflicht.
Okay. Also ist ja super konfus. Diese ganze, also
genau.
Ich meine, man muss ja ehrlich sagen.
Also eigentlich
also,
hattet
also,
ihr keine Quarantänepflicht.
Ihr seid aus Südafrika gekommen, also Transit gilt ja nicht. Also, aber,
genau.
aber wenn man ehrlich ist seid ihr bei der Transit und Transit gilt nie. Transit gilt ja bei Visum auch schon nicht. Also ihr seid aus Südafrika gekommen. Ihr seid als Hochrisikogebiet ausgereist. Ihr seid als Virusvariantengebiet angekommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, rechtlich,
ist ja jetzt eh scheißegal, aber in dem Moment, was gilt? Abflug oder Ankunft? Also ich würde sagen,
das macht ja eh keinen Sinn.
Macht ja,
ne? Also hatten
aber,
wir ja auch schon mal
aber,
die Situation, als wir in Italien
aber,
waren, wo wir einen Tag früher abgereist sind,
ja, ja,
weil klar
genau,
war, ab dem nächsten
genau,
Tag ist es
genau,
Hochrisikogebiet. Okay,
genau,
dann müssen wir jetzt.
Aber ihr seid in Quarantäne gegangen.
Ja, weil es wurde auch so kommuniziert, dass abgesehen von dieser Umstufung über Nacht war es dann schon, als es noch Risikogebiet war, hieß es, alle, die aus Südafrika zurückkommen, müssen 14 Tage in Quarantäne. Und haben wir dann gemacht, haben uns beim Gesundheitsamt gemeldet, dann haben die, also das hat uns dann genauso schockiert, dann mussten wir einen Schnelltest machen.
Einen Schnelltest, noch nicht mal einen PCR-Test.
Und das war's. Also,
ach komm.
Bis, da hat auch keiner mehr nachgefragt danach, wir haben es halt gemacht.
Aber den Schnelltest habt ihr an einer offiziellen Stelle gemacht?
Genau, dafür ja, durften wir dann quasi das Haus verlassen.
Ja.
Haben den dann gemacht am ersten Tag quasi, als wieder möglich war und ja, danach hat sich eigentlich keiner mehr bei uns gemeldet. Also es war für uns ein Stück weit schockierend, was in den Medien aus dieser Sache gemacht wurde und wie dann der Umgang war
wie
von
Behörden
Ankunft
dann
bis Ende Quarantäne. Also
ja gut, ja, aber die Behörden,
ich meine klar,
auch
die können nicht so schnell,
überfordert,
ja, klar,
klar, überfordert, so überfordert.
Aber wir hätten dann halt gedacht, dass gerade Leute, die eben aus Südafrika kommen, direkt zumindest mal zum PCR geschickt werden.
Ja, das
aber selbst das
mich
nicht.
Auch,
also
ja,
ein Schnelltest, wo ich mir dann auch denke, gut,
wo du noch
das,
gar nicht weißt, ob die Variante
selbst wenn ich es hätte, ob es schon nachweist. Also na gut.
Naja. Aber dann habt ihr euch quasi zwei Wochen in Quarantäne begeben. Und
aber ihr habt doch gar keine Wohnung mehr gehabt.
Wir hatten
wieder eine Wohnung gehabt.
Also wir haben das Glück, dass wir in einem Haus von meinem Vater wohnen, also wo er nicht drin wohnt, aber wir eben. Und ja, dadurch konnten wir die Wohnung so behalten. Und das war dann der einzige Vorteil, so will ich es mal nennen, weil gerade nach 4 Monaten Weltreise war es dann wirklich, es waren 2 Wochen, die Horror waren.
Naja, zum Glück kennt ihr euch und zum Glück habt ihr viel Zeit miteinander
genau,
schon vorher verbracht und auf dieser Reise sowieso und das waren 2 Wochen auf
engstem
Raum.
Und ganz viele Erlebnisse, von denen jetzt lernen.
Ist dann auch nochmal okay, zum Glück. Aber kann mir gut vorstellen, dass wenn man halt so eine normale Beziehung führt, also so eine Feierabend-Wochenend-Beziehung und dann halt 14 Tage in Quarantäne zusammen muss, yo. Aber was für ein Ende. Was
ja,
für ein Ende zu einer auch untypischen Weltreise.
Ja, auch,
muss man
auch, dieses,
auch dazu sagen.
Wir haben uns dann auch gefragt, musste es jetzt unbedingt Südafrika sein? Wir hätten ja in jedes Land noch reisen können, theoretisch. Und wir sind genau in das
aber
abgereist.
Man weiß es
aber
nicht.
Genau, klar,
man
das,
weiß
das war dann einfach natürlich nochmal so ein typisches Ende, wo wir gedacht haben, klar, trotzdem, wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen, trotz Pandemie, weil wir wissen nicht, ob wir es zu einem anderen Zeitpunkt eben umgesetzt hätten. Also wir wussten, wir haben die Zeit, wir haben jetzt das Geld und wenn wir es jetzt nicht tun, wer weiß, ob wir es jemals tun.
Du hast ja keine Wahl gehabt. Ich meine, Alina hat ja ihren Urlaub
genau,
bekommen
ja,
und die kann ja nicht sagen, ach, sorry Leute,
genau.
Ich weiß, ihr habt eure ganzen Krankenhauspläne und so weiter alles gemacht und mit mir nicht geplant, aber ich bleib jetzt doch.
Genau, ja, ja.
Und wir können wen anders schicken. Geht ja nicht. Geht
so
ja nicht bei solchen großen und komplexen Strukturen. Deswegen, du hast jahrelang geplant und es frühzeitig eingereicht und dein Arbeitgeber hat damit jetzt gerechnet und dann kannst du nicht einfach sagen, okay, Pustekuchen. Also nimmst du die Zeit und machst das Beste draus. Und
genau,
das habt ihr,
ja,
denke ich mal, gemacht. Krasse Story, also cool.
Aber das Coole ist doch, dass du wirklich im Nachhinein sagst, es war die richtige Entscheidung.
Jetzt ist die große Frage, hast du einen ungefähren Plan, was sich die Pandemie gekostet hat?
Ja, wir haben es mal ganz grob überschlagen und alles in allem war die Reise, wie wir sie jetzt gemacht haben, wahrscheinlich 3.500 bis 4.000 Euro teurer. Also,
teurer,
klar, also was heißt teurer? Das Budget war ja dasselbe, aber wir hätten natürlich viel, viel länger reisen können mit diesen 3.500.
Was hattet ihr als Budget für die ursprünglich 6 Monate eingeplant?
Wir hatten zusammen 22.000, 11.000 Euro
pro
Person eingeplant.
Ja, inklusive Flügen und
genau, inklusive Flügen. Und dadurch, ja klar, es wurden sehr, sehr viele Flüge zusätzlich gebucht oder teilweise auch verfallen lassen.
Ja, einzeln buchen müsste, ja.
Genau, durch die Tests alleine, also hochgerechnet waren da schon 600-700 Euro mit allen PCR-Tests, die wir auf der Weltreise gemacht haben. Also es kommt einiges dann zusammen und wie gesagt trotzdem.
Das sind 20%,
ja,
ne?
Genau, ja, 20%, die dafür quasi.
Das ist richtig viel.
Sind.
Das ist richtig, richtig.
Aber
viel
wir haben uns ja eben drüber unterhalten. Ich finde es immer so spannend, dass man sagt, wie anstrengend Reisen. Meine Zwischenfrage: Fandest du das Reisen jetzt stressig?
Nee, also bis auf Thailand fanden wir es eigentlich gar nicht stressig durch die Pandemie jetzt bedingt.
Okay,
nee,
super.
Fanden wir nicht.
Weil da wollte ich jetzt drauf hinaus, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, Alex, dass man ja jetzt so sich ein bisschen stresst irgendwie, oh, jetzt muss ich hier irgendwie auch Spanien, dieses Travel Health Formular, dann kriege ich einen QR-Code, dann muss ich jetzt, wenn ich zurück nach Deutschland möchte, irgendwie ein Einreiseformular ausfüllen, dann muss ich einen PCR-Test machen, das kostet früher. Es sind, glaube ich, gar nicht mal 10, 15 Jahre her. Da brauchte man für fast jedes Land auf dieser Welt ein Visum, was auch
nicht nur das. Nicht
einiges
Visum.
Gekostet
du musst,
hat.
Du musstest
ja.
Vor 20 Jahren musstest du dein scheiß Geld wechseln, um von
Geld
Deutschland
wechseln.
Nach Spanien zu reisen.
Ja,
also,
das alleine. Also wir leben hier auf einer sehr globalisierten Welt, wo das Reisen wirklich in den letzten Jahren unglaublich vereinfacht wurde.
Also früher bist du zur Bank gerannt, hast
ja,
einen Traveler-Check geholt
ja,
für deine Reise, damit
das
du
kann
dann
man
halt
sich heute gar nicht mehr
über
vorstellen.
Einer anderen Bank halt Geld abheben kannst. Also
heute,
kennst du das noch, Traveler-Checks?
Nee, also nee. Das war
ja.
Vor meiner Zeit
also,
dann.
Also, wo du bei der Bank
anrufen
musstest.
Also ich glaube, Sebastian und ich haben noch ganz anderes Reisen erlebt.
Wo du halt Bescheid geben musstest, hey, hör mal zu, ab nächster Woche wird halt irgendwie, weiß ich nicht, aus Südafrika Geld abgehoben oder sonst irgendwo
ja.
Oder Kreditkarte.
Du musstest
bitte nicht,
früher bei
bitte
deiner
meine
Bank
nicht
anrufen,
sperren.
Ja.
Und heute kotzen die Leute, ich meine, ich glaube Thailand-Sandbox-Programm, das ist anstrengend. Das glaube
ja.
Ich. Ich
aber
glaube, das ist anstrengend.
So eine Visa-Applikation für Kambodscha damals war auch sehr anstrengend.
Aber so,
also
so ein blödes PLF-Formular,
ja,
also Passenger nicht. Locator Form,
also.
Ist ein Witz.
Und ich finde, man muss auch nicht lange warten. Was habe ich schon Schlange gestanden früher in irgendwelchen Behörden in Kambodscha und Vietnam und weiß ich nicht wo. Und dann wurde ich von 20 Beamten angeschaut. 20 Leute haben mir einen Pass durchgegeben und geguckt, ob ich das wirklich bin. Und der Letzte hat seinen Stempel gesetzt, dass ich einreisen darf. Also sowas hat man ja heute fast gar nicht mehr. Deshalb, ich glaube, man darf sich nicht stressen lassen. Man muss es genau so sehen, positiv, dass es vielleicht ein bisschen umständlicher ist, aber da, wo wir herkommen, was das Reisen vor noch nicht mal 10, 15 Jahren war, also wirklich, da ist, glaube ich, auch ein PCR-Test und sich einfach mit den Einreisebestimmungen zu beschäftigen, jetzt nicht, sollte einen nicht davon abhalten, seine Träume zu verwirklichen.
Gibt es eine Quelle, die du empfehlen kannst, wo du gute Informationen gefunden hast für die Reise während der Pandemie? Also kann man auf das Auswärtige Amt zum Beispiel halt zurückgreifen oder ist selbst das Auswärtige Amt, wo die Beiträge und Inhalte regelmäßig aktualisiert werden, noch nicht mal die Quelle?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass klar, Auswärtiges Amt war immer eine Quelle für uns, aber wir fanden es da immer relativ kompliziert beschrieben und auf der ADAC-Website, die haben auch so eine Auflistung mit allen Ländern und allen, also da ist es einfach ganz einfach, da steht dann
kein Behördendeutsch.
Ja, brauchst du einen Test, musst du geimpft sein.
Ja, nein.
Also in vier Stichpunkten steht dann einfach, was
das
brauchst du, um einreisen
ja.
zu können. Das war für uns halt einfach viel einfacher, als
super
sich immer diesen
Tipp,
Text
ja.
durchzulesen im Auswärtigen Amt. Ja.
Wo gibt es dann eine bestimmte Webseite oder ist direkt adac.de und dann
ja,
kommst du direkt
drauf? Ich glaube, wenn du ADAC-Einreisebestimmungen eingibst,
ja.
dann kommst du schon direkt auf
die. Der ADAC hat wirklich eine sehr, sehr gute Webseite, was das angeht. Und das ist, genau das habe ich jetzt nicht auch gemeint, also wenn du jetzt zum Beispiel also selbst Off the Path mal nimmst, also wir aktualisieren unsere Beiträge regelmäßig, aber hey, nicht in der Regelmäßigkeit, wie sich die Bestimmungen in all diesen Ländern verändern. Also zum Beispiel ist ein Fehler gewesen meinerseits oder unsererseits, dass wir halt Corona, also ich war sehr gut vorbereitet auf Corona, sehr gut vorbereitet. Ich war im Januar 2020, habe ich Masken bestellt, weil ich wusste, was kommt. Hat niemand gemacht. Ja, hat noch nicht mal die Bundesregierung gemacht, ehrlich, ungelogen. Aber ich habe gedacht, ey, weißt du was, das ist so ein Rattenschwanz, weil du anfängst die Seite und du hast jetzt auch einen Blog. Und du weißt ja, wie viel Scheißarbeit ein Blog ist. Also für alle, die dir zuhören.
Ein Reiseblog.
Ihr habt gar keine Ahnung, wie viel Arbeit ein Reiseblog ist. Also wenn ihr einen Reiseblog folgt, nicht jetzt nicht uns, aber wenn ihr andere Reiseblogs, bedankt euch bei denen für die ganze Scheißarbeit, die die machen, weil das ist einfach so krass anstrengend. Diese ganzen Inhalte regelmäßig aktuell zu halten, zu aktualisieren. Restaurants schließen, Einreisebestimmungen, Aktivitäten gibt es nicht mehr.
Wanderwege werden
Links
gesperrt,
werden geändert,
damit sich Natur erholt. Ne?
Also um die Usability für einen Nutzer gut zu machen, ist einfach ein Reiseblog extrem viel Arbeit. Und entsprechend habe ich damals entschieden, ich werde dieses Thema Corona in dem Blog nicht mit aufnehmen, weil sich das so verändern wird. War,
kommen wir überhaupt nicht. Und wir sind ja auch nicht die offizielle
nein,
Quelle,
nein,
sollten wir auch
deswegen
nicht
deswegen ist halt so eine Seite wie ADAC oder das Auswärtige Amt.
Und natürlich auf jeden Fall, was ich auch jedes Mal mache, wenn wir jetzt in den Zeiten gerade verreisen, ich check immer noch die offizielle Seite des Landes. Ja. Also gerade bei Kanada war das sehr wichtig auch, da zu gucken, was schreiben die wirklich auch im Englischen, weil gut, Übersetzungsfehler gibt es weniger, aber es ist nochmal eine andere Ausdrucksweise und da kann man nochmal ganz speziell nachlesen. Also ich habe auch immer Auswärtiges Amt, ADAC hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, super Tipp. Und dann wirklich die Reiseinformationsseite des Landes oder
das Problem
die Regierungsseite
des Problem Landes. Bei einer Seite vom ADAC oder auch das Auswärtige Amt ist, dass du dich nicht darauf beruhen kannst, wenn du halt in Namibia abgewiesen wirst.
Genau.
Dann kannst du nicht sagen, ey, der hat ja das geschrieben. Das ist das
Aber wenn du sagen kannst, hier, ihre Regierung hat das
genau.
auf der Webseite stehen und da steht's auch, dann ist das natürlich eine andere
Aber
Geschichte.
Aber ist ein guter Anhaltspunkt, um halt eine Reise
schnell
oder
und übersichtlich mal überhaupt planen zu können.
Aber ich meine, du oder ihr, das perfekte Beispiel. Also erstens, man sollte sowas trotzdem machen und es wird immer besser, als man denkt. Auch durch diese ganzen Probleme, die man hat, ist ja auch irgendwie
Ich sag's euch, in 5 Jahren lacht ihr darüber, dass dieser PCR-Test nicht rechtzeitig da war in Oslo. Und du lachst ja jetzt schon, wenn ich es anspreche. Wir, Sebastian und ich, wir hatten auch so viele. Also das Krasseste war immer noch, glaube ich, als wir 200 € für ein Parkticket 2 Tage in Kyoto und Japan bezahlt haben. Wir waren so mit den Nerven am Ende und heute können wir nur drüber lachen und erzählen diese Geschichte fast gerne, weil wir haben so viel Tolles ansonsten in Japan erlebt. Ich möchte diese Reiseerfahrung auch nicht missen und ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschied jetzt auch. Wir reden nämlich schon seit 2 Stunden.
Wahnsinnig lange. Wir müssen ja auch schon
bald wieder was erleben hier und vielleicht magst du einfach, Alex, abschließend sagen, was war das für dich für eine Erfahrung? Würdest du es wieder machen? Würdest du vielleicht doch irgendwas anders machen? Und kannst du unseren ZuhörerInnen hier irgendwas, ja, kannst du denen was mitgeben? Für alle, die jetzt irgendwie auf heißen Kohlen sitzen und am liebsten wirklich los wollen, sich vielleicht nicht trauen, den Gedanken haben, was können wir den Leuten mit in die Welt geben?
Ja, auf jeden Fall ist einfach umzusetzen, trotz aller Hürden, die vielleicht kommen können, ist, wie du sagst, wir können jetzt auch schon darüber lachen und es klingt immer so nach so einer Phrase, die so ein bisschen abgestumpft ist, aber bei uns ist es wirklich so, es macht einen irgendwo dann auch stärker, wenn man sowas mal hinter sich hat und diese Erfahrung einfach, man lernt ganz anders mit alltäglichen Situationen, die ja viel, viel kleiner sind oder Problemen, über die man sich vorher total aufgeregt hat, umzugehen. Man sieht es viel lockerer.
Reisen macht gelassener.
Genau, und auch viel offener. Also die Reise hat uns jetzt schon so viel einfach mitgegeben und ja, wir würden es auf jeden Fall trotz allem wieder so machen und das können wir auch nur jedem raten. Wenn man die Zeit hat und die hat man, glaube ich, nicht so oft im Leben, dann muss man es einfach jetzt machen, oder nie. Also
ja.
Genau.
Ja.
Ich denke auch, dass in Zukunft die 20% Corona-Zuschlag deutlich weniger werden. Man merkt jetzt schon, dass Corona in vielen Ländern, für dieses Jahr zumindest, abgeschwachter Form. Also Norwegen hat komplett aufgemacht, Dänemark hat komplett auf, UK hat komplett auf. Viele, viele Länder verzichten auf alles. Und da kommen jetzt noch viele, viele weitere dazu. Entsprechend diese 20%, die euch diese Reise gekostet hat, also an Corona-Kosten, die werden deutlich weniger und entsprechend einfach mal machen. Wir schließen ab. Was kommt als nächstes bei euch?
Ja, wir sind seit 6 Wochen jetzt, beziehungsweise wir haben vor der Weltreise begonnen und sind jetzt unseren Campervan weiter am Ausbauen. Möchten dann damit, sobald er fertig ist, eben noch ein bisschen durch Europa fahren. Gut, da gibt es ja etliche Orte, die man ins Auge fassen kann. Ja, und haben da einfach aktuell noch einen Riesenspaß dran.
Was für ein Camper ist das?
Es ist ein Opel Movano L2H2 und wir sind jetzt so in den letzten Zügen des Ausbaus und hoffen, dass wir dann im Frühjahr auch so die ersten kleineren Touren machen können und im Sommer dann
Welche kleineren Ziele stehen jetzt fürs Frühjahr und was steht für den Sommer auf dem Plan?
Ja, ich sag mal so, wir haben jetzt in der Weltreise gelernt, wir planen da jetzt nichts zu lange
vor.
Gut. Und genau, schauen dann einfach, worauf wir Lust haben. Ich denke mal, in Europa wird es relativ easy sein, wieder im Sommer zu reisen. Also
ja.
Da schauen wir dann einfach, worauf wir Lust haben.
Ja. Vielleicht treffen wir uns ja dann auf dem Weg, weil
genau.
Wir haben auch einiges vor mit unserem Sprinter. Wir haben übrigens jetzt auch einen Namen für den, ne? Spencer heißt er jetzt, das ist übrigens klar.
Cool.
Hat euer Camper auch einen Namen?
Noch nicht.
Noch nicht. Dann, wir haben uns auch 2 Jahre Zeit gelassen, aber unser GP ist ja Bruce und irgendwie passt es doch ganz gut, dass unser Sprinter jetzt
Spencer
heißt. Damit schließen wir das mal ab. Genau. Vielen, vielen
Alex,
Dank,
vielen
Alex.
Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast, uns hier in Foyenta zu besuchen für diesen Podcast. Mal für mich auch was komplett anderes. Erstens zu dritt, also mit Line. Vielen Dank, dass du auch spontan hier eingesprungen bist. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Kann ich nur so zurückgeben und war schön, mal euer Gast zu sein.
Ja. Vielen
Bis bald.
Dank. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 1 Stunde 50 Minuten zugehört und wir haben fleißig gequatscht. Vielen, vielen Dank an Alex, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie gesagt, ihr findet seinen Blog und sein Instagram unter travelaroundtheclock.de beziehungsweise auch ohne .de auf Instagram mit Unterstrichen. Und Bilder von seiner Weltreise, von diesen vielen Ländern und Erlebnissen haben wir euch zusammengestellt auf www.offthepath.com/Folge 175. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis nächste Woche wieder hier im Off the Path Podcast. Hinterlasst gerne Bewertungen, falls euch gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden und schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter Off the Path und ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz tolle Woche. Bis dann. Tschüss.